Na, auch schon einmal das Gefühl gehabt, dass du dich im Wettkampf nicht richtig verpflegt hast? Zugegeben, man kann eine Menge falsch machen, wenn es um die Energiezufuhr im Rennen geht. Damit du aber in Zukunft auf der sicheren Seite bist, haben wir gemeinsam mit Roger Milenk, der ein weiteres Mal zu Gast bei uns ist, die 10 schlimmsten Fehler besprochen. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Hallo Roger, willkommen zurück in unserem Mission Triathlon Podcast. Wir freuen uns, dass du da bist.
Hallo Lotte, hallo George, ich freue mich auch, vielen Dank.
Super cool, das ist ja jetzt quasi schon die zweite Folge und ja. Wir wollen heute direkt mal darüber sprechen, was es so alles für Do's und Don'ts bei der Ernährung gibt, welche Fehler man da alles machen kann.
Eigentlich sprechen wir über die Don'ts, die oft gemacht werden und erklären die Do's, wie man es machen soll und haben für diesen Punkt, für diese Folge quasi unser Wissen zusammengeworfen, weil Roger, wir wissen ja aus der letzten Folge, du bist schon ein bisschen länger im Business und beschäftigst dich schon länger mit Sporternährung. Wir machen das ja auch nicht erst seit gestern und haben gemerkt schon im Vorgespräch, dass viel länger gedauert hat als gedacht, dass das ein großer Brocken wird heute.
Definitiv. Also ich meine, wir werden versuchen, oder ich glaube, wir versuchen es auf jeden Fall mal, uns kurz und knapp zu halten. Aber das ist natürlich ein Thema, was hochspannend ist. Und das, ich sag mal, mindestens 9 bis 10 Punkte, die man mal genauer beleuchten muss. Mhm. Und einige davon sind tatsächlich ein bisschen komplexer. Mhm. Aber ich glaube, wenn einige Hörer, Hörerinnen werden hinterher schlauer sein. Das soll ja Sinn und Zweck der Folge sein.
Ja.
Und wenn die das dann auch umsetzen, ist das Feedback meist sehr, sehr positiv. Und alleine dafür lohnt sich es dann auch.
Ja, wir können ja jetzt einmal den Tipp geben, wenn ihr jetzt zuhört, einmal kurz Stopp drücken, Zettel holen, aufschreiben, was waren eure größten Fehler in der Vergangenheit im Sport? Mal das Falsche gegessen oder nicht genug gegessen oder wo hat es euch mal erwischt? Und dann könnt ihr, wenn ihr das auch geschrieben habt, mal weiterhören und schauen, ob ihr die Lösung bekommt heute.
So ganz generell lohnt es sich auch in diesem Podcast natürlich sehr aufmerksam zuzuhören. Und wenn man will, kann man das auch alles nochmal in unserem Transkript nachlesen oder eben, wenn man möchte, mitmeißeln. Ja. Aber ich würde sagen, wir steigen gleich mal mit dem ersten Punkt ein.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben definiert, das ist der Fehler Nummer 1, dass man der Ernährung eigentlich gar keine Bedeutung zugesteht und sagt ja, okay, ich trainiere doch, ist doch alles gut.
Ja. Ich würde im Grunde genommen ganz einfach zu sagen, das ist so, als wenn wir ein Auto hätten und Auto fahren wollen, ohne zu tanken. Also ja. Letzten Endes, wenn man es mal auf unseren Sport runterbricht, brauchen wir eben auch Benzin, Diesel, Gas oder Strom, neuerdings.
Ja. Ja,
und insofern ist schon im Thema Sport selber ist halt die Energie wichtig. Darüber hinaus kann man das Thema natürlich noch viel, viel weiter führen. Was ist in der Alltagsnahrung? Wie gut ernähre ich mich? Wie gut versorge ich mich mit Nährstoffen? Habe ich genügend Eiweiße, die ich zu mir nehme? Und so weiter und so fort. Also alleine das Thema ist natürlich schon riesig.
Ja.
Aber ich glaube, wenn wir über Fehler reden, dann ist aus meiner Sicht vielleicht gleich am Anfang zwei klare Statements. Das Grundlagenwissen über unser Stoffwechselsystem oder was brauchen wir eigentlich als Sportler und wie funktioniert das? Wo bekommen wir die Energie her? Das ist ein Thema. Und das zweite Thema, ich hatte es ja eben im Vorgespräch, als wir schon mal kurz geredet haben, gesagt, ich glaube, ein großes Problem, das hat uns die Evolution einfach nicht mitgegeben. Anders als ein Auto haben wir keine Tankanzeige und wir haben auch keine Warnleuchten. Das heißt, wenn bei uns der Tank leer ist, dann ist immer Auer, meist im Wettkampf heißt es meist DNF. Und die fehlenden Warnanzeigen beim, ich sag mal, fehlender Salzmangel, zu wenig getrunken, Dehydration und so weiter. Wenn es da Warnanzeigen gäbe, wären schon viele Athletinnen und Athleten viel, viel weiter.
Ja.
Und das sind so zwei Dinge, die schon unmittelbar zusammengehören.
Ja.
Da kommen wir gleich noch drauf. Ich wollte noch mal betonen, dass es ja nicht nur im Wettkampf sich auswirken kann, sondern natürlich auch im Alltag, wenn man zum Beispiel dann ständig irgendwie krank ist und Probleme mit dem Immunsystem hat, dann ist das natürlich auch ein Zeichen dafür, irgendwas in der Ernährung könnte eventuell nicht stimmen.
Ja.
Aber du hast es jetzt schon angesprochen. Welche Nährstoffe brauchen wir denn oder was ist denn jetzt eigentlich notwendig?
Also außer das, was man immer hört, Nudeln vor einem Wettkampf.
Nee, ich glaube, wir gehen da mal anders ran. Wir lassen mal jetzt die Alltagsnahrung wirklich erstmal außen vor.
Ja.
Also das, was wir morgens essen oder abends oder wenn wir essen gehen etc. Weil sonst, glaube ich, wird das alles viel zu lang und viel zu allumfassend. Ich glaube, bevor wir darüber reden, sollten wir uns einfach mal kurz in unseren Körper näher anschauen. Und woraus ziehen wir überhaupt Energie? Und im Grunde genommen haben wir als Ausdauersportler ja sowieso nur zwei primäre Energiequellen. Das sind zum einen die gespeicherten Kohlenhydrate, die man dann Glykogen nennt. Glykogen wird gespeichert, gibt auch nur zwei Speicherorte im Körper. Das eine sind die Muskeln, das andere ist die Leber. Und der zweite Speicher, den wir haben, um Energie abzurufen, sind unsere körpereigenen Fette. Mehr ist da nicht vorhanden. Und da gibt es eben schon eine Masse Prämissen. Und da gibt es aber auch nicht nur Prämissen, sondern da gibt es auch bestimmte Dinge, die man dazu wissen muss.
Ja.
Und soll ich da vielleicht einfach schon mal gleich einhaken oder wollt
Ja,
ihr da noch kurz
ich
was zu
kann, pass auf,
sagen?
ich will ganz kurz nur erwähnen, und das ist sicher ein Punkt, auf den wir im Verlauf auch nochmal zu sprechen kommen. Wenn wir zu wenig von diesen beiden Makronährstoffen, also von den quasi Hauptnährstoffen haben, dann fängt der Körper schon auch an, quasi an den dritten Stoff zu gehen und nutzt eben auch Proteine, was jetzt einmal passiert, kein großes Problem ist, aber wenn wir uns ständig in einem Defizit bewegen, dann kann der Körper halt auch Muskel abbauen, um daraus die Energie zu ziehen. Und das kann auf die Dauer ein Problem werden, wo wir, glaube ich, im Verlauf dieser Folge auch nochmal drauf kommen.
Vielleicht ist es, ich finde es gut, wenn wir das Thema nochmal genau beleuchten. Da kommt ja auch der Jojo-Effekt her und so weiter. Wenn
Ja.
wir kurz mal in vielleicht einen der letzten Punkte, wie mache ich eigentlich als Athlet oder Athletin eine gute Diät? Weil da gibt es ein paar Punkte, die man eben auch beachten kann. Und da
Den
können wir
Punkt
auf den
haben
Punkt nochmal
wir auf
einzahlen.
jeden Fall auf der Liste, ja.
Ja, sehr schön. Ja, aber gehen wir mal ganz kurz zu unseren Energiespeichern. Das Erste, was wir wissen müssen, Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen, die dann gespeichert werden im Körper. Wie gesagt, es gibt zwei Speicherorte. Das sind die Muskeln, das ist die Leber. Statistisch gesehen, mittelgroßer Mann, jetzt nicht sportlich extrem unterwegs. Man redet von 1600 Kilokalorien. Jetzt kann man natürlich sagen, jemand, der 2,10 Meter ist und schwer bepackt ist, da sind es dann mal 1800 bis 2000 Kilokalorien und drüber. Ein kleines Persönchen, eine kleine Frau. Ich habe bei der Vuelta mal eine gesehen vorne, ich weiß nicht, 1,58 Meter gefüllt. Da war auch nichts dran. Da sind wir wahrscheinlich schon, wenn die vollgefüllt ist, also die Glykogenspeicher vollgefüllt sind, reden wir vielleicht gerade mal über 1200 oder vielleicht drunter, ich weiß es nicht.
Genau, ganz
Also
kurz.
das ist von der Körperzusammensetzung als auch schon der Körpergröße natürlich abhängig.
Ja, ganz
Wenn
kurz.
du diese Zahlen nennst, dann sprichst du hier immer von Kilokalorien, also Kilokalorien.
wie viel Kalorien sind quasi in diesem Glykogen gebunden, und wenn man das Glykogen dann eben
Abruft.
verbrennt sozusagen, dann werden diese Kalorien frei. Und man muss wissen, dass eben Glykogen bzw. die Kohlenhydrate ungefähr 4,1 eine Kalorie pro Gramm ergeben.
Das heißt, wenn wir
Ja.
1200 Kalorien aus diesem Glykogen ziehen können, sind das
300
300
Gramm.
Gramm gespeicherte Kohlenhydrate im Körper.
Genau. Da vielleicht noch eine kleine kurze Ergänzung dazu, nicht ganz unwichtig zu wissen. Unser Gehirn kann ausschließlich das Leberglykogen verwenden. Also das Gehirn ist nicht in der Lage, aufs Muskelglykogen zurückzugreifen. Das heißt, wenn unser Leberglykogen komplett aufgebraucht ist, dann kriegen wir Konzentrationsstörungen, motorische Störungen etc. Kennt ihr alle Zieleinlauf? Leute kommen da, man hat fast das Gefühl, die haben epileptische Anfälle. Hinterher hat man dann ja herausgefunden, dass tatsächlich Leberglykogen auch komplett aufgebraucht war. Und insofern, da gibt es eben auch diese Unterteilung, was wird für was benutzt.
Ja.
So, also das muss man erstmal beim Glykogen wissen. Bei den Fetten ist es ganz einfach, dass selbst jemand mit 7, 8 Prozent Körperfettanteil wird noch genügend Körperfette am Körper haben, um mehrere Marathons nacheinander zu laufen.
Das
Da haben wir aber eine ganz andere Prämisse. Wir wissen einfach, als Ausdauersportler ist das, oder Ausdauersportlerin ist das, glaube ich, auch allen bekannt. Je höher die Intensität, desto geringer ist der Anteil, den der Körper auf die Fette zurückgreifen kann.
Genau.
Das liegt einfach daran, dass wir, der Körper ist ja, ich bin immer wieder fasziniert, wie hochkomplex, aber auch wie einzigartig und wie intelligent unser Körper eigentlich funktioniert. Der Körper merkt, sobald wir sehr intensiv unterwegs sind, dass für die Verstoffwechselung die Fette, das würde viel zu lange dauern, und er sofort auf das Glykogen zurückgreift. Und generell kann man sagen, je höher die Intensität, desto geringer der Anteil an Fett, an den freien Fettsäuren und desto höher der Anteil des Glykogens.
Ja. Und liegt ja
Insofern ist natürlich ein Wettkampftempo für jemand, der jetzt nicht gut im Zone 2 oder GR1-Bereich unterwegs war und trainiert hat, der wird natürlich sehr, sehr schnell an seine Grenzen kommen, weil er natürlich extrem viel aus den Glykogenen zieht. Kommen wir gleich in der Beispielberechnung aber auch drauf.
Ja,
genau.
Liegt ja auch ein Stück weit daran, dass der Körper eben die Fette nur mit Sauerstoff verstoffwechseln kann und je weniger Sauerstoff da ist, also je schneller wir laufen, umso mehr wir hecheln, umso problematischer wird das eben und dann sind eben die Kohlenhydrate gefragt. Aber ich möchte ganz kurz nochmal, weil wir haben sicher ein paar Beispielrechnungen, das Interessante eben an den normalen Fettspeichern, die wir haben, ohne dass wir übergewichtig sind, also Roger hat ja gerade schon gesagt, jeder normale Mensch mit ganz wenig Körperfett kann mit den Speichern mehrere Marathons laufen. Ich habe das in irgendeinem Artikel mal durchgerechnet. Also es sind bis zu 10 Marathons, die wir laufen können, was den Kalorienverbrauch angeht. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Mit Grundlagentraining im Fettstoffwechsel werden wir nie so viel abnehmen, dass wir zum Beispiel 10 Kilo Körpergewicht verlieren werden. Das ist nicht, also so viel können, da müssten wir wahrscheinlich einmal um die ganze Welt laufen, um das quasi zu verbrauchen. Deswegen ist es immer ein Trugschluss, dass man sagt, ja, mit so langsamen Läufen wird mein Fett durch den Fettstoffwechsel ja verbrannt und damit nehme ich ab. Das ist leider hier eine Botschaft, die vielleicht den einen oder anderen oder die eine oder andere jetzt enttäuscht, aber das ist wirklich extrem schwer, weil der Körper da sehr effizient ist.
Naja, dafür gibt es ja, wenn man jetzt heute zur Leistungsmessung geht, je nachdem, wie aufwendig das gemacht wird, bis zur Spiroergometrie, gibt es ja auch den Fettmax-Bereich. Also es ist
Ja.
ja prozentual, also die Gesamtmenge an Fett ist natürlich im Fettmax-Bereich sogar höher. Ne? Und also
Ja, ja.
das muss man auch wissen. Aber jetzt gehen wir schon eigentlich zu tief in die Materie an diesem Punkt. Da werden wir einige sonst verlieren. Deswegen nochmal einmal kurz zurück, weil es gibt noch eine ganz wichtige Ergänzung. Ich habe ja über die Prämissen gesprochen und ich habe auch eben, Glykogen ist gespeichert, ist sehr limitiert von der Menge der Kilokalorien. Fett ist eben sehr limitiert, was die Intensität angeht. So, jetzt gibt es noch einen wichtigen Punkt, den muss man auch wissen. Die Fette verbrennen im Ofen der Kohlenhydrate.
Ja,
Was
das
heißt
läuft.
das? Wenn ich mein Glykogen aufgebraucht habe, ist auch nichts mehr mit Fettverbrennung. Ich brauche tatsächlich für die Fettverbrennung auch Glykogen. Ganz, ganz wichtig.
Ist so ein
Und
bisschen wie quasi der Brennspiritus und die Kohlen. Also, oder
oder der
erstmal
Sauerstoff.
brauchst du
Und
was,
der Sauerstoff,
damit
ja.
die Kohlen überhaupt anfangen zu brennen. Und dann brennen sie aber
Ja.
sehr, sehr lange und glühen ordentlich
Ja,
nach. Ja.
man darf.
Gar nicht so ein schlechter Vergleich.
Man
Ja,
darf sich
stimmt.
das ja auch nicht so vorstellen, dass der eine Stoffwechsel angeschaltet und der andere ausgeschaltet wird. Also es
Richtig.
läuft eigentlich immer beides. Es
Richtig.
läuft auch am Ende irgendwie so ein bisschen Fett mit, aber es verschiebt sich halt, das, was du gerade angesprochen hast, dass es eben so, je nachdem, wie die Intensität ist, ist das eine stärker, das andere schwächer und dann verschiebt sich das Ganze.
Ja, exakt. Nehmen wir an dem Punkt, vielleicht ist das jetzt genau der richtige Einstieg. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, ich mache ja schon Vorträge und Schulungen vor Athleten schon seit Urzeiten und in den letzten Jahren habe ich ein bisschen das umgestellt, weil ich immer das Gefühl hatte, Mensch, die Message bei einigen ist die immer noch nicht richtig angekommen. Ich arbeite jetzt sehr gern mit konkreten Zahlen. Konkrete Zahlen sind natürlich jetzt nur Beispielzahlen. Die passen natürlich jetzt nicht für alle. Aber es geht einfach mal um eine Versinnbildlichung. Worüber reden wir hier eigentlich? Und ich habe jetzt mal drei Beispiele für mich so, die ich immer gerne heranziehe. Wir nehmen jetzt mal Folgendes, weil wir haben, ich habe ja gesagt, statistisch gesehen 1600 Kilokalorien. Jetzt muss man eins dazu sagen. Ohne speziellen Carboloading wird kaum jemand seine Glykogenspeicher voll gefüllt haben. Auch wir drei sitzen hier und haben unsere Glykogenspeicher nicht voll gefüllt. Deswegen sage ich jetzt, ich gehe mal aus dem statistischen Mittel raus. 1600 geht auf 1200 runter. So, und dann für alle Athletinnen und Athleten, die schon mal mit einer Garmin-Uhr trainiert haben oder vorne mit einem Radcomputer, 800 Kilokalorien Verbrauch pro Stunde, da sind wir nicht hochintensiv unterwegs. Das erreichen wir eigentlich recht schnell. Ich nehme mal die Zahl 800. Also ich
Also,
bin.
ich rechne immer mit 600, das kommt bei mir
Okay.
hin, aber ich
Da
denke, es
kommen wir,
hängt natürlich auch wieder von
da können wir,
der Körpermasse ab.
lass mal das Beispiel so, wir haben den nächsten Punkt, den Kalorienbedarf nicht richtig kennen. Da können wir darauf nochmal eingehen.
Ja,
Also
ganz genau.
du machst
Genau,
mal,
wir
lass
nehmen
uns mal
jetzt
12,
deine Zahlen, trotzdem.
1200 und 800. So, und jetzt mache ich mal ganz bewusst eine Beispielrechnung. Ich nehme jetzt einen Athleten, der Athlet, das ist ein Mann, der hat jetzt Triathlon im Fernsehen gesehen, vielleicht während der Olympiade und sagt, jetzt will ich Triathlon machen. Ich bin total begeistert. Hat überhaupt noch keine Grundlagenausdauer trainiert, etc. Hat sich bis dato schlecht ernährt. Die Chips vor der Couch. Alle 2 Stunden irgendwas mit Einfachzucker zu sich genommen. Fettverbrennung funktioniert eigentlich nicht. Jetzt geht der und fängt an, das ganze, ich sag mal, Training auszurollen. Dann hat der fast keine Fettverbrennung. Der Körper muss daran überhaupt erstmal herangeführt werden. Das muss trainiert werden. Deswegen bin ich mal ganz in diesem krassen Beispiel. Ich sage, er hat 0% an Körperfetten, die verbrannt werden. Und jetzt haben wir 1200, was im Grunde genommen im Speicher ist, 800 Verbrauch. Das heißt, nach 1,5 Stunden ist der Stecker gezogen. Das war's. Okay? Erstes Beispiel. Zweites Beispiel. Nur um mal schon zu veranschaulichen, wie gut es ist, wenn wir während des Sports was zu uns nehmen. Wir bleiben bei den 1200 Kilokalorien. Wir bleiben dabei, das ist ein Couch-Potato, bisher kein Sport getrieben, nie Grundlagenausdauertraining gemacht. Aber irgendjemand hat ihm gesagt, Mensch, nimm mal wenigstens ein paar Kohlenhydrate zu dir. Damit diese Rechnung sich einfach rechnen lässt, gehe ich jetzt von 100 Gramm aus, wird der niemals verstoffwechseln können,
Ja,
wissen
aber
wir alle,
es,
ist zu
ja.
viel am Anfang. Aber ich mache es hier einfach 100 Gramm. Ich rechne jetzt auch nur mit 400 Kilokalorien. Jetzt haben wir mal Folgendes. Der nimmt 2 Stunden. Der nimmt in der ersten Stunde 100 Gramm Kohlenhydrate und in der zweiten nimmt er auch 100 zu sich. Dann sind das 400 Kilokalorien und 400 Kilokalorien. Sind also 800 Kilokalorien und die 1200, die am Anfang im Speicher sind, sind 2000. Bei 800 Kilokalorien Verbrauch, siehe da, sind wir schon bei 2,5 Stunden.
Ja.
Okay? Das ist ein theoretisches Beispiel, weil jemand, der ein Couch-Potato war, der wird schon von der muskulären Anpassung die 2,5 Stunden gar nicht schaffen. Das wissen wir hier. Aber es geht jetzt einfach nur mal
Ja.
um die Zahlen so deutlich zu machen. Und jetzt wird's spannend. Jetzt gehen wir mal auf ein Beispiel. Jetzt ist jemand, der hat vielleicht euren Podcast schon mal gehört oder hat sich damit länger auseinandergesetzt, hat gesagt, okay, ich habe eine sehr harte Einheit vor mir. Ich mache wirklich jetzt mal 2 Tage vorher, achte ich darauf, dass ich viel Kohlenhydrate zu mir nehme, am Abend vorher nochmal eine richtige Pasta-Party mit meiner Familie zusammen. Der hat jetzt 1600 Kilokalorien. Der nimmt jede Stunde, auch da wieder Hinweis, bitte nicht ausprobieren als Anfänger oder wenn man es noch nicht gemacht hat, nimmt 100 Gramm Kohlenhydrate zu sich pro Stunde. Und hat, weil er auch nicht so intensiv unterwegs ist und hat Grundlage trainiert. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er mit 30% dabei ist. Das heißt, 30% der benötigten Energie zieht er aus den Fetten. So, das sind die Prämissen. Wenn wir die Zahlen uns angucken, 1600 ist Speicher. Er nimmt 4 Stunden lang 100 Gramm zu uns, sind nochmal 4 mal 400, sind 1600, sind also schon 3200. 30% aus den Fetten, wenn er jetzt 4 Stunden unterwegs ist, sind ja im Grunde genommen, oder 5 Stunden unterwegs ist, ich gucke mal gerade auf meinen, ich hatte mir das vorhin nochmal aufgekritzelt, bei 5 Stunden und 800 Kilokalorien sind es 4000 Kilokalorien Verbrauch.
Ja.
So, 30% davon haben wir gesagt, zieht er aus den Fetten, weil er das schon vernünftig trainiert hat, sind 1200. Okay, bleiben
Ja.
also 2,8. Und der Speicher plus die 4 mal 400 sind 3200. Das heißt, der ist nach 5 Stunden sogar mit einem Plus von 400 Kilokalorien noch dabei. Und da sieht man, wie sich das ganze Blatt gedreht hat, nur aufgrund dessen, dass er schon ab der ersten Stunde eine sehr hohe Menge Kohlenhydrate zu sich genommen hat und gleichzeitig auch die Grundlage Ausdauer trainiert hat, also den Fettstoffwechsel aktiviert hat, auch während der Belastung
Ja.
und eben auch 30% daraus ziehen kann. 30%, sage ich ganz offen, im Wettkampf, das schaffen ja selbst die Profis nicht. Ich weiß, bei der Laura Hottenrott hatte ich das mal recherchiert, waren es, glaube ich, 25 oder 26% beim Marathon, was sie erreicht hatte, etc. Aber das sind einfach nur mal so Anhaltswerte, um zu verstehen, wie wichtig eigentlich nicht nur die Aufnahme von Kohlenhydraten ist, sondern gleichzeitig auch das Grundlagenausdauertraining, um
Ja.
den Stoffwechsel wirklich eben zu trainieren
Ja.
und eben aus den Körperfetten mehr Energie zu gewinnen. Ich glaube, daran wird es ein bisschen deutlich, weil im ersten Beispiel ist nach 1,5 Stunden Schluss, im zweiten Beispiel ist nach 2,5 Stunden Schluss und im dritten Beispiel ist selbst nach 5 Stunden hat er noch 400 Kilokalorien auf der Habenseite.
Ja, Also super, super gute Beispiele und ich glaube, wir werden das auch noch mal aufschreiben, damit man sich das auch vor Augen halten kann
Ja, das
und
werde ich auf
also
jeden
es
Fall
ist
in die
ein
Show
bisschen
Notes
leichter,
schreiben,
das
weil ich habe da
zu
nämlich noch
lesen,
ein
als
bisschen
im
mehr.
Kopf
Ja.
mitzurechnen.
Ich mache da in diesem Zusammenhang, ich gebe Athleten immer wieder, die sich bei mir melden oder die ich da betreue, immer wieder den Hinweis, nehmt mal diese Zahlen, wenn ihr selber für euch schon individuellere Zahlen habt, die passen, nehmt diese Zahlen und macht euch eine Matrix auf. In der Excel kann man das durchexerzieren. Dann seht ihr auch, was braucht ihr,
Ja.
um im Grunde genommen eine bestimmte Wettkampfdauer überhaupt erreichen zu können. Oder. Also jeder kann mit diesen Zahlen für sich selber auch rechnen. Das ist gar nicht kompliziert. Und
Ja.
je weiter man geht, jemand, der jetzt sogar zur Spiroergometrie geht, nachher sogar weiß, wie viel Fettstoffanteil hat er, kann das natürlich noch genauer ausrechnen. Die Profis wissen eigentlich ganz genau, wie viel Gramm Kohlenhydrate die brauchen pro
Ja,
Stunde.
müssen Sie auch wissen. Müssen Sie auch
Ja,
wissen, weil das,
genau.
die Problematik, wenn es nicht passt, die ist halt so gravierend, dass die halt ein Rennen zerstören kann. So, also
Ja.
wir kommen noch auf mehr Punkte, die das können, auf der Liste, die wir heute haben, aber das ist halt die Grundlage auch überhaupt, glaube ich, auch für Hobbyathleten. Und da merken wir auch immer wieder, wir haben schon sehr viele Artikel zu dem Thema geschrieben, auch wie Energie gewonnen wird und so, dass man erstmal ein Verständnis dafür bekommt, wie macht mein Körper das überhaupt? Die meisten wissen, du hast das Beispiel Auto gebracht, die meisten wissen grob, wie das beim Auto funktioniert. Sprit rein, angezündet, gibt Energie, fährt. So, die wenigsten oder sehr viele machen sich da im eigenen Körper nicht so viele Gedanken, haben vielleicht auch das bildlich nie so dargestellt bekommen, wie du das jetzt gemacht hast. Aber das merken wir, ist oft die Grundlage dafür, überhaupt ein Verständnis dafür zu entwickeln, was passiert da und auf was. Und das ist tatsächlich auch gut, dass wir das als ersten Punkt haben. Wie wirkt sich das auf alle anderen Bereiche meines Körpers und der Ernährung und der Energiegewinnung aus?
Einen
Richtig.
ganz, ganz schwierigen oder kritischen Punkt sehe ich auch darin, dass Sportler denken, sie müssten sich ihr Frühstück oder was auch immer erst verdienen. Das ist ja total verbreitet so, ich muss mir erst mein Essen verdienen. Nee, du musst erst was essen und dann kannst du auch Leistung bringen. Klar, solltest du das nicht 5 Minuten vorher, weil dann ist dein Magen voll, da kommen wir vielleicht auch nochmal dazu. Aber so dieses Mindset, erst muss ich was tun, damit ich was essen darf, ist aus meiner Sicht schon mal grundlegend falsch. Und eben, wie man sagt, erstmal tanken und dann losfahren.
Ja,
Und klar,
richtig.
nüchtern Training und solche Geschichten, das sind dann spezielle Formen des Trainings, die kann man dann auch machen, wenn man da zum Beispiel sich gut mit auskennt und seinen Körper auch gut einschätzen kann und alles, also auch besser trainiert ist. Nicht einfach so damit starten. Aber ja, das führt jetzt zu weit, wollte ich nur kurz ergänzen, so dass da eben diese Denke häufig da ist.
Das
Erst muss ich was tun, damit ich was essen darf. Nee, das ist es nicht.
ja, das ist aber ist
Das
ein ja, bitte.
Defizit, was entsteht, also das kurzfristige Defizit ist ja tatsächlich, wenn ich nicht genügend Energie zu mir nehme und eigentlich meinen Körper da in eine Notsituation bringe, dass ich ohnehin eine längere Erholungszeit habe. Die immunologische Lücke ist größer, das heißt, ich bin anfälliger, was mein Immunsystem angeht. Das heißt, Viren, Keime, Bakterien haben es viel leichter, mich in Beschlag zu nehmen. Das ist das Kurzfristige. Langfristig ist es so, und ich glaube, die Dunkelziffer ist viel höher, als wir das, glaube ich, erahnen. Und da mache ich mir auch ernsthaft Sorgen, ist das, ich glaube, ihr habt es ja im Podcast auch irgendwo schon gehabt, das Red-S-Syndrom. Wenn du das chronisch machst, dass du deinen Körper immer im Energiedefizit hältst, entwickelt sich wirklich dieses Relative Energy Deficit Syndrom. Und das hat wirklich richtig weitreichende Auswirkungen. Das ist nicht mehr lustig. Und wird leider auch von den Hausärzten viel zu wenig erkannt in Deutschland. Da ist ein riesen, riesen Thema. Und insofern ist, wie, also ich sag mal so, das ist, wenn unser Körper ein Sportwagen sein soll und richtig Leistung bringen soll, das ist so, als wenn du einen Sportwagen hast mit einem richtig genialen Motor und gehst an die Tanke und anstatt Super Plus, was er braucht, tankst du nur Benzin. Funktioniert auch nicht, weil die Oktanzahl nicht hoch genug ist.
Ja.
Und unser Körper braucht Energie und er braucht natürlich noch ein paar weitere Dinge, aber allen voran Energie. Und wenn wir ihm davon zu wenig zuführen, wird er die Leistung nicht bringen. Und kurzfristig, wie gesagt, kann es schon gesundheitliche Auswirkungen haben. Langfristig ist das ein richtig großes Thema.
Ja, und da
Aber
kommen
lass uns mal an der Stelle an einen Punkt zurückkommen. Ich möchte an dieser Stelle, weil in diesen Beispielen stecken schon ein paar Fehlerquellen drin. Die sind hochspannend, weil ich die selber immer in den Beratungsgesprächen oder in Fehleranalysen immer wieder rausgefunden habe. Bei Triathletinnen und Triathleten ganz, ganz großer Fehler, gerade auf der langen Distanz, ist T1. Was darf ich in T1 nicht tun?
Pass auf, pass auf, pass auf. Wir haben das auf den Punkt drin. Ich würde einmal ganz kurz. Wir haben zwischendrin noch zwei Punkte. Deswegen wollte ich das T1, weil wir dann ja fast schon im Wettkampf sind. Sorry,
Ah,
dass ich dich da
okay.
unterbreche. Ich wollte
Dann
gerade ganz kurz,
machen wir es später.
weil Lotta jetzt gerade gesagt hat, dass viele Leute sich quasi ihr Essen verdienen wollen durchs Training. Ich glaube, das ist auch so ein Gedanke, der so ein bisschen aus der Diät Masse kommt. Also viele auch von uns Triathleten, wir waren ja vielleicht vorher auch mal was anderes und haben kein Triathlon gemacht. Viele haben so dieses, ich will auch nicht zu dick werden. Das ist jetzt bei vielen Triathleten nicht so ein Thema,
Klar.
aber es ist natürlich auch ein Thema. Und da gibt es auch den Punkt, der eigentlich gerade die ganze Zeit unterschwellig so mitgeschwungen ist. Viele wissen gar nicht, wie viel Kalorien sie überhaupt verbrauchen, wie viel sie brauchen. Also den Kalorienbedarf überhaupt nicht zu kennen, ist ja schon bei ganz vielen, also ganz ehrlich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, habt ihr euren Kalorienbedarf schon mal berechnet? Wisst ihr überhaupt, wie viel ihr braucht? Weil das ist ja eigentlich die Grundlage dann dafür zu wissen, wie ist es denn mit den Kalorien? Wie viel brauche ich denn auch den Tag über? Weil ich kann jetzt auch nicht sagen, ich esse jetzt immer diese 100 Gramm Gels zwischendrin im Training und gucke, dass ich das Training abgedeckt habe und danach esse ich nur noch so einen Apfel und eine halbe Karotte, weil ich will ja nicht zunehmen. So, dann habe ich zwar mein Training gut versorgt, aber ein Defizit entsteht ja trotzdem. Und das ist so der Punkt, den wir uns noch aufgeschrieben haben dass man sich das schon mal angucken sollte. Wie viel verbraucht man? Gerade wenn man ambitioniert ist, sollte man das wissen, wo da der Bedarf liegt und ja, wie ich mich dann den Tag über, und da sind wir halt schon auch ein Stückchen außerhalb von der Wettkampf- oder Trainingsernährung, was ich da sonst noch so zu mir nehmen soll, und du hast es gerade angesprochen, auch sowas wie ein Defizit oder dann auf längere Sicht ein Red-S-Syndrom vermeiden zu können.
Ja, das ist letzten Endes, dass natürlich alle nach dem Gewicht schauen. Deswegen bin ich ja so glücklich, dass ein Christian Blumenfeld auf der Bildfläche aufgetaucht ist, der dann eben auch mit einer anderen Körperzusammensetzung wahnsinnige Leistungen abruft. Ansonsten ist es ja logisch. Ich muss beim Laufen das eigene Körpergewicht nach vorne bringen. Da merkt man ein paar Kilo sofort. Da merkt man ein Kilo vielleicht sogar schon als richtig guter Läufer oder Läuferin. Und beim Radfahren ist es so, wissen wir alle, wir reden über ich sage mal, pro Kilogramm Körpergewicht 5 Watt an einer 7-prozentigen Steigung. Das heißt, 10 Kilo mehr oder weniger sind 50 Watt, die ich mehr treten muss, wenn ich 10 Kilo schwerer bin. Und insofern guckt jeder aufs Gewicht, aber das ist halt der entscheidende Faktor. Abnehmen, das wollen wir vielleicht als letztes Thema noch einsprechen. Auf was müssen wir da achten, dass wir nämlich nicht Muskelmasse verlieren, nicht in den Jojo-Effekt reinkommen oder sogar unser Immunsystem schädigen oder. Da gibt es Hinweise, wie man das machen kann. Am Ende ist es aber so, dass man auch überlegen sollte, wann macht man es? Natürlich nicht während der Wettkampfsaison. Und letzten Endes wird es uns trotzdem, immer wenn wir hart trainieren, brauchen wir die Energie. Aber wenn wir da anfangen zu sparen, ist es definitiv am falschen Ort und zum falschen Zeitpunkt gespart.
Genau. Aber da muss ja jeder wirklich sich auch mal mit auseinandersetzen. Also weil ich weiß, ich bin extrem schmächtig. Ich wiege nicht viel. Und wenn man dann, so geht es mir, ständig bei Social Media damit konfrontiert wird, dass man ja den ganzen Tag eigentlich Kohlenhydrate essen sollte, dann muss ich mir selber schon anschauen, okay, wie viel brauche ich wirklich selber? Wie viel brauche ich in einer Einheit? Und das war das, was Lotta auch vorhin sagen wollte. Wir haben tatsächlich in der Vorbereitung mal nachgeguckt. Es ist nicht genau. Und wenn man das wirklich richtig genau wissen will, als Profiathlet sollte man in eine Kammer gehen, wo eben der Energiebedarf auch berechnet wird, also über die Atemluft und alles. Aber ich habe beim Challenge über 11,5 Stunden, gibt mir meine Uhr 6.100 Kalorien aus, die ich verbraucht habe. Und das sind ja noch nicht mal 600 in der Stunde. So, das ist jetzt natürlich bei jemandem, der 30 Kilo schwerer ist und 10 Zentimeter größer, völlig anders. Und
Oder auch 2 Stunden schneller ist.
ja, oder
Das heißt,
genau,
mit einer
zwei Stunden,
höheren
ja.
Intensität unterwegs ist. Das ist ja, ich
Richtig.
sag mal, klar, das ist vom Körpergewicht, Körperfülle, aber auch die Intensität absolut abhängig.
Genau,
Und da gebe
genau.
ich
Und
dir
das.
komplett recht. Man gibt ja auch, wir sollten auch diese 100 Gramm nicht mehr benutzen, weil ich habe immer die Befürchtung, dass irgendjemand 100 Gramm pro Stunde, ohne vorher mal sich heranzutasten, an
Ja.
Kohlenhydraten zu sich nimmt. Katastrophe, das wird niemals gut gehen. Man sagt ja auch im Grunde genommen, das finde ich gut eigentlich, dass man 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydrate pro Stunde. Das zeigt ja schon wirklich nur 50. Viele sind dann auch schon mit 50 bis 60 Gramm zufrieden und
Ja.
brauchen eigentlich auch nicht mehr. Jemand, der 80 wiegt, der braucht dann auch 80 bis 90 Gramm, wenn er sehr, sehr intensiv, wir reden natürlich dann immer wirklich über den intensiven, sehr intensiven Bereich unterwegs ist, also Wettkampfmodus letzten Endes. Ganz klar. Aber kann ich jetzt einflechten, T1, oder ist das jetzt?
Ja, mach das mal. Ich ja, mach. Ja, hau rein.
Okay, also
Dann müssen wir die
grob.
anderen Punkte
Ja, ich hab's im
nach
Blick. Ich
hinten
hab's im
schieben.
Blick. Ich hab's im
Alles.
Blick.
Okay, also weil ich finde an den Beispielen, die 3 Beispiele mit den Zahlen, die ich hatte, was ganz, ganz wichtig ist, T1 Triathlon, vor allen Dingen auf der langen Distanz, weil man schon lange im Wasser war, großer Fehler, der immer wieder in T1 gemacht wird, es wird nichts zu sich genommen, es wird keine Energie zu sich geführt. Warum ist das ein Riesenfehler? Es ist ganz einfach, das, was ich in der ersten Stunde nicht zu mir genommen habe. Oder ich sage mal, nach der ersten Stunde, in dem Sinne jetzt in T1, kann ich in der zweiten oder dritten Stunde ja nicht zusätzlich zu mir führen. Weil wir haben halt das große, große Problem, das ist das Nadelöhr für uns Ausdauersportler und Sportlerinnen, dass wir eben unter Belastung, weil unser Blut ist nun mal in den Gliedmaßen, da muss es hin. Das heißt, das gesamte Stoffwechselsystem oder ich sage mal Magen-Darm-Trakt, ist mit viel zu wenig Blut ausgestattet, viel zu wenig Energie, die dort gelangt. Und mehr als die Profis schaffen 100, meinetwegen auch 110 oder 120, beim Laufen dann mit Sicherheit nicht mehr, aber Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, aber eben nicht 200 oder noch mehr,
Ja.
weil in der ersten Stunde was vergessen wurde. Das heißt,
Ja.
alles, was ich am Anfang vergesse, kann ich in der zweiten Stunde nicht mehr aufholen. Dieses Delta verfolgt mich dann eigentlich die ganze Zeit. Deswegen ist im Triathlon schon alleine im T1 extrem wichtig, Energie nachzuführen, weil ich bin ja im Wasser und ich habe Energie verbraucht.
Ja, ja, ja.
Also es sei denn, irgendein U-Boot hat mich nach vorne getrieben, aber ansonsten.
Es sei denn, ich bin Jonas Deichmann und kann nach jeder Runde nochmal irgendwie eine Flasche
Frühstücken
Iso
in einem
trinken
U-Boot
oder
oder
so.
so. Ja, genau, der
Dann
kann,
ist was
stimmt, der kann
anderes.
jede Runde eine Flasche ISO. Ja,
Ja,
das
genau. Also im Prinzip noch 1 Kilometer ungefähr.
ja.
Also klar, in Bezug auf die langen Distanzen ist es ein super guter Tipp und sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sich eben mal klar macht, je mehr Zeit ich verliere und wenn ich dann erstmal aufs Rad gestiegen bin und dann 5 Kilometer mich eingeradelt habe, dann de dran denke, ah, jetzt könnte ich mal was essen oder trinken,
Ja.
dann hat man schon viel Zeit verloren. Auf den kürzeren Distanzen, also gerade bei
Ist
Sprint
das,
und OD,
ja.
würde ich sagen, bringt dich das wahrscheinlich eher dazu, dass du hyperventilierst und dann erstmal auf dem Rad gar nicht klarkommst. Also mir
Ja.
ist das schon öfter so gegangen. Deshalb habe ich für mich immer die Regel, in der Wechselzone bei einer OD nehme ich nichts zu mir, sondern erst, wenn ich dann einen ordentlichen runden Tritt habe. Aber
Richtig.
klar, auf der Langdistanz kann ich mir in der Wechselzone ja auch viel mehr Zeit lassen, weil da
Exakt.
kommt es jetzt auf die 1 Minute auch nicht an.
Nicht nur das, sondern man ist ja auch. Also die meisten von uns sind viel länger im Wasser und haben natürlich dann auch viel länger, also jetzt unter den Hobbyathleten würde ich sagen, im Mittelfeld ist so 60 bis 90 Minuten ist man da unterwegs. Und dann ist tatsächlich auch, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man in der Wechselzone nichts zu sich nimmt, auf dem Rad die ersten 20 Minuten kann man es meistens nicht, weil da hat man so viel zu tun, da muss man sich einsortieren und dann ist je nachdem, wie die Strecke ist, dann ist es nicht gerade, sondern es gibt Kurven und dann isst man, dann muss man eigentlich die ganze Zeit hinterher essen. Und das ist tatsächlich auch der dritte Punkt, den ich jetzt auch hier explizit nennen möchte. Wir haben da noch ein bisschen dazu geschrieben, dass viele dann oft auch zu sehr auf feste Nahrung setzen. Also das ist jetzt gerade auf der Langdistanz beim Fahrradfahren nicht unbedingt so ein Problem, wenn man da mal einen Riegel isst. Das kann ja auch ganz gut sein, je nachdem, was in dem Riegel steckt. Aber ja, eigentlich ist es sinnvoll, da wirklich sehr viel überflüssige Nahrung zu managen. Gerade wenn man dann auch beim Laufen ist.
Also ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Und das ist tatsächlich, aus meiner Sicht ist es auch sehr abhängig von der Intensität. Wenn ich auf dem Rad hochintensiv unterwegs bin, also die dann, sage ich mal, wirklich mit einem richtigen Pace mit einer richtigen Pace loslegen, da wirst du seltenst noch einen Riegel sehen, weil je intensiver wir unterwegs sind, desto schwieriger ist es überhaupt am Ende auch noch diese 100 Gramm reinzubringen. Und also 100 Gramm Kohlenhydrate jetzt für einen Profi. Athleten oder vielleicht weniger, wenn es eine kleine, schmächtige Athletin ist. Aber letzten Endes komplett davon abhängig. Und dann kommt noch oben drauf, ich bin der typische Typ, ich krieg Riegel, sobald ich ab einer gewissen Intensität unterwegs bin, selbst beim Radfahren nicht vernünftig verstoffwechselt. Ich kriege dann, ich habe ein Kloß im Magen, ich merke das richtig. Also ich bin der typische Gel als auch Getränkefan, weil ich einfach weiß, da habe ich überhaupt gar kein Thema mit. Wichtig ist eben einfach zu wissen, je intensiver wir unterwegs sind, desto weniger Energie landet eigentlich noch im Magen-Darm-Trakt, desto weniger wird es einfach sein, für uns, für unseren Körper, das, was wir zuführen, auch aufzunehmen. Und was wir alle nicht brauchen, sind Magen-Darm-Probleme. Ich will noch an der Stelle kurz noch auf eine zweite große Fehlerquelle eingehen, auf die ich oder die ich öfters vergesse, die aber tatsächlich immer wieder passiert. Wir reden ja hier über Menge an Kohlenhydrate. Ich habe das am Anfang gar nicht so geglaubt, aber es ist tatsächlich so. Wichtiger Tipp ist, Menge Kohlenhydrate ist niemals Menge Produkt.
Also
Viele machen wirklich den Fehler, die rechnen dann für sich, okay, ich nehme zwei Riegel mit, die haben 50 Gramm jeder Riegel, sind 100 Gramm, ich habe das probiert, 100 Gramm Kohlenhydrate bringe ich rein. Ist nicht so. Ein Riegel hat, ich sage mal, ein guter Energy Bar hat dann vielleicht bei 50 Gramm 38 oder 40 Gramm Kohlenhydrate. Also man muss als Athletin oder Athlet sich die Mühe machen, die Verkehrsfelder zu studieren.
Das macht
So, und
sowieso immer Sinn.
ganz genau. Und ich brauche im Grunde genommen am Ende einen Verpflegungsplan, weil ich muss mir auch überlegen, wo nehme ich was auf? Wenn ich was aufnehme an der Verpflegungsstation, was ist das? Wie ist das angemischt, wenn es zum Beispiel ein Getränk ist? Sind zusätzliche Kohlenhydraten drinne? Weil wenn ich jetzt selber mir schon, angenommen, mein Ziel ist es, 70 Gramm pro Stunde zuzuführen. So, und ich habe jetzt selber schon 70 Gramm per Gel, Riegel, Fruchtgummi, was weiß ich auch immer dabei, dann darf ich an der Pflegestation ja nicht noch zusätzlich was zu mir nehmen und da gar nicht drüber nachdenken, weil dann bin ich ganz schnell auf den 80 oder 90 Gramm und schon sind die Magen-Darm-Probleme da. Also Verpflegungsplan heißt wirklich sich genau überlegen, wo und wie nehme ich die Energie zu mir. Wir sind jetzt ja im Moment noch bei den Kohlenhydraten. Am Ende wird es genauso sein, kriege ich die benötigte Menge Wasser zu mir, die extrem wichtig ist. Und wie nehme ich die benötigte Menge an Salz zu mir, sprich Natrium? Weil das sind die drei Haupt, ich sag mal, Bestandteile, die wir wirklich brauchen, auf die wir auch überhaupt nicht verzichten können. Und vielleicht da an der Stelle, dann haben wir das Thema auch gleich durch. Das ist in Deutschland am stärksten verbreitet. Gehen wir weiter nach Südeuropa, ist das schon in Frankreich, ist das kaum noch Thema, etc. Wenn wir in Deutschland über Krämpfe reden, hat jeder Magnesium im Kopf. Und das ist leider bei uns Athleten, ich glaube, rangiert wahrscheinlich noch nicht mal unter den ersten fünf Top-Gründen für Muskelkrämpfe beim Ausdauersport.
Da kommen wir aber auch gleich nochmal in einem Extrapunkt drauf. Du galoppierst gerade durch unsere Auflistung.
Ja, ich hatte ja gesagt, ich bin
ich
immer
habe
sehr.
schon, nein, nein, das ich hab schon vergessen, wie viele Fehler wir schon aufgezählt haben.
Nein,
Das
das sind
müssen
jetzt,
wir
wir haben,
nachträglich
nein, wir haben jetzt quasi
nachmachen.
drei, quasi die nicht genug in T1 zu sich nehmen,
Ja,
ganz, ganz
okay.
grundsätzlich im Wettkampf. Und das gibt's halt auch. Da muss natürlich gerade auch auf der Langdistanz jeder seine eigene Strategie finden. Aber ein ISO-Getränk in der Flasche birgt weniger Gefahr beim Konsumieren als zum Beispiel ein Riegel, den ich an Rahmen klebe und dann erst abfummeln muss und dann muss ich den auffummeln und dann muss ich den essen. Ich habe zum Beispiel immer Kratzen im Hals, wenn da Nüsse drin sind, weil die mir immer im Hals stecken bleiben. So, das passiert halt bei flüssig nicht. Und natürlich muss da jeder selber was finden. Ich wollte aber gerade, weil du jetzt gesagt hast, wenn man dann einen Ernährungsplan hat und
Verpflegungsplan. Nennen wir es lieber
Entschuldigung, ein
Verpflegungsplan.
Verpflegungsplan, aber worauf ich hinaus will, wenn man dann einfach an der Verpflegungsstation irgendwas nimmt und dann quasi die Strategie zerstört, weil man irgendwie was zusätzlich drauf macht. Das ist quasi der vierte Punkt, dass man auch dann vielleicht was nimmt, was man vorher nie getestet hat.
Ja,
Das ist
das
nämlich,
sollte man gar nicht tun,
ja, aber
definitiv gar nicht.
da muss man auch wissen, ne, alle Gels und Riegel, also eine Banane, wenn man Bananen verträgt, darf man im Wettkampf schon eine Banane nehmen, weil da gibt es jetzt nicht so viele unterschiedliche Produkte, aber bei allem anderen gibt es ja mit Koffein, ohne Koffein, mit Fructose, ohne Fructose. Das hatten wir in der letzten Folge mit dir auch schon so ein bisschen. Diese Fructose-Thematik ist eine ganz große eigentlich. Das ist wirklich auch so ein Fehler, den man machen kann. Da haben wir auch schon so Geschichten gehört, dass Leute dann nach dem Wettkampf oder schon im Wettkampf denken, oh Gott, warum bin ich so aufgedreht? Weil sie halt nicht das normale Gel genommen haben, sondern eigentlich seit 4 Stunden das Koffeingel reindrücken und halt so viel Kaffee haben, wie andere Leute nicht in der Woche trinken
Ja,
oder so
das
viel
sehe ich
Koffein.
auch einfach als ein ganz großes Risiko an, wenn du eben im Wettkampf, vor allem auf dem Rad, einfach irgendeine ISO-Flasche nimmst oder irgendein ISO-Getränk. Genau, dann weißt du eben nicht, was ist da drin und wie ist die Konzentration. Und
Ja.
es gibt ja auch dann Leute, die meinen es ganz gut und machen halt zwei von den Löffeln rein anstatt einen, weil sie eben die Vorgaben nicht so genau kennen. Und ja, wir wollen ja die Sportler unterstützen, aber ja, dann ist die Konzentration eine ganz andere und das wirkt sich eben anders aus im Körper. Deshalb, ich persönlich würde immer mein eigenes ISO mitnehmen und nur Wasserflaschen nehmen auf der Strecke und dann, um eben Flüssigkeit nachzufüllen. Weil ich habe mit meinem ISO trainiert, ich weiß, wie mein Körper darauf reagiert, wie viel ich davon nehmen kann in der Stunde und den Rest trinke ich eben auch nach Durstgefühl. Aber wenn ich da irgendwas nehme und einen empfindlichen Magen habe, dann kann das eben auch schon vor der Laufstrecke irgendwie
Problematisch werden.
ja, zu Krummeln führen. Und dann auf der Laufstrecke, dann ist eigentlich schon vorbei.
Ich glaube, am Ende des Tages, weil ich sage mal, 10 Athletinnen oder Athleten, 10 unterschiedliche Vorstellungen, wie man es
Ja.
machen will, etc. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man die Sensibilität hat und auch das Verständnis dafür, dass wir unter hoher Belastung ein extrem empfindliches System haben, nämlich unseren Magen-Darm-Trakt, der sehr limitiert ist von dem, was er aufnehmen kann, wie viel er davon aufnehmen kann, etc. Und da muss man den Magen auch heranführen, das muss man auch trainieren. Fehler zum Beispiel ist auch, dass Menschen vielleicht auch um Geld zu sparen, dann tatsächlich erst im Wettkampf so eine Produkte zu sich nehmen und im Training den Körper aber gar nicht herangeführt haben. Funktioniert im Normalfall auch nicht. Also
Ja.
Nutrition is a process, finde ich, ist eine schöne Headline. Man muss sich damit auseinandersetzen. Man braucht seinen eigenen Verpflegungsplan, der eben auch die ganzen Individualitäten berücksichtigt. Von dem, was mag ich nicht. Der eine mag süß, der andere mag schon gar nichts Süßes mehr. Was vertrage ich? Da kommen wir gleich zu einem wichtigen Thema. Was vertrage ich? Was vertrage ich nicht? Und vor allen Dingen, wie viel kann ich individuell, ich als einzelner Mensch, pro Stunde überhaupt aufnehmen, ohne in Probleme zu geraten. Und
Ja.
das sind Geschichten, mit denen muss man sich leider auseinandersetzen, wenn man wirklich Leistung abliefern will und nach vorne kommen will. Ohne dem funktioniert es nicht.
Ja.
Und da sind wir eigentlich, sind wir fast beim nächsten Thema, es sei denn, ihr habt jetzt noch was einzuschieben. Für mich ein ganz entscheidendes Thema sind tatsächlich diese Unverträglichkeiten. Und um dem mal Herr zu werden, vielleicht da auch so ein kleines Basiswissen eingeschoben, was man einfach, ich glaube, dann kann man vielleicht für sich selber auch leichter herausfinden, wie gehe ich mit dem Thema um, weil es gibt unheimlich viele Athletinnen und Athleten draußen, die immer wieder über Unverträglichkeiten berichten.
Ja, und interessanterweise, also es gibt, ohne das jetzt irgendwie, ohne jemand auf den Schlips zu treten, aber in letzter Zeit haben jetzt flapsig gesagt, Unverträglichkeiten ja auch so ein bisschen Konjunktur. Also früher hat man das vielleicht alles abgetan, da hat halt jemand irgendwie einen Reizdarm oder einen empfindlichen Magen. Heute gibt es halt sehr viele Unverträglichkeiten. Interessanterweise kann es aber auch sein, dass Leute, die halt überhaupt gar keine haben im normalen Leben, im Wettkampf doch Probleme haben.
Logisch, weil sie trifft, wird, also ich sage mal, letzten Endes, so wie ich schon gesagt habe, wenn wir abends beim Italiener sitzen, können wir im Zweifelsfall auch mal, keine Ahnung, ich sag mal, 1 Kilo Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann werden wir zwar irgendwie hinterher einen Ramazzotti wollen oder irgendwas, aber es ist halt nicht unter Belastung. So, und unter Belastung treffen wir auf ein System, das nicht vernünftig durchblutet ist, was nicht genügend Energie insgesamt hat. Und da wirken sich auch mal Unverträglichkeiten aus, die wir im Alltag gar nicht kennen. Ein ganz Riesenthema, ohne Wenn und Aber, ich habe da auch viele, viele Gespräche zugeführt, jetzt mich auch nochmal rückversichert, auch mit Ärzten, mit Leistungstrainern, mit Leuten aus Instituten und so weiter. Und man findet es auch bei Wikipedia inzwischen. Also man kann schon davon ausgehen, Und da wird gar nicht über Athleten geredet, sondern schon, da wird es tatsächlich Wikipedia, der Begriff Fructose-Malabsorption, ist nicht die Intoleranz, das wird noch ein bisschen unterschieden, redet man von bis zu 30% in der Bevölkerung. So, und das ist jetzt nicht auf den Sportler bezogen. Und das heißt, dass viele eben bei Aufnahme von Fructose zu Magen-Darm-Problemen neigen. Und da ist es zum Beispiel gut, dann wirklich mal Produkte auszuprobieren ohne Fructose. Ist es dann weg, dann hat man das Problem schon gefunden. Generell ist, glaube ich, ein Verständnis ganz wichtig. Ich sage auch immer ganz bewusst, weil das auch nicht so ein einfacher Begriff ist oder eine Begrifflichkeit, die kann man danach wieder vergessen, den Begriff der Osmolarität. Ich glaube, ich hätte es früher oder habe es in der Schule wahrscheinlich gehabt in Chemie, habe aber nicht gut aufgepasst. Ich musste mich damals vor vielen Jahren auch erst wieder schlau machen. Was ist die Osmolarität? Das ist, wenn wir uns ein Glas Wasser vorstellen, da ist Mineralwasser drin, heißt ja schon Mineralwasser, sind Mineralien drin. Und die haben diese gelösten Teilchen, haben Druck zueinander. Und den kann man messen, das ist dann der osmotische Druck. Und was wir nur wissen müssen, und danach können wir das alles wieder vergessen, je mehr wir jetzt reintun, wir fangen an, dieses Mineralwasser aufzupimpen mit Kohlenhydraten, mit etc. etc. Je mehr wir reintun, desto höher wird der osmotische Druck. So, und das Einzige für uns Athletinnen und Athleten ist wichtig, am Ende des Tages zu wissen, je höher der osmotische Druck, desto langsamer geht es durch unser System. Und das gibt einfach eine Kausalität, finde ich, die ist ganz einfach. In einem Produkt, das ich während des Sports zu mir nehme, sollte eigentlich nur das drin sein, was ich auch brauche. Um ein System, was sowieso an seinem Limit ist und nicht genügend Energie zur Verfügung hat, nicht noch weiter zu belasten. Ganz entscheidender Punkt. So, also insofern kann man auf der einen Seite erstmal diese Fructose-Geschichte sich genau angucken, weil ich glaube, ich rede immer von 30% mindestens, die mit Fructose nicht klarkommen. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist sogar mehr. Weil viele Athletinnen und Athleten, die dann irgendwann bei mir landen mit Problemen, wo ich dann sage, komm, nimm mal einfach, wir haben ja jetzt auch extra so ein Produkt ohne alles, ohne Fructose, ohne Aroma etc. Nimm das mal und ich kriege immer danach das Feedback, Problem beseitigt. Perfekt. Und ganz häufig ist es wirklich die Fructose. Ist es nicht die Fructose, kann es tatsächlich sein, das ist ein anderer Inhaltsstoff oder man nimmt ein Produkt, was sehr angereichert ist mit allen möglichen. Zum Glück gibt es nicht mehr so viele Marken, die das machen. Es gab eine Zeit, Produkte, die hatten dann noch Aminos drin, Vitaminen etc. 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 Und das ist einfach, der osmotische Druck wächst. Ich habe vielleicht sowieso schon ein Problem, überhaupt die Produkte durchzuschleusen durch mein System. Und dann ist ein Produkt mit einer hohen Osmolarität eben auch nicht ein Vorteil. Und da gibt es auch, das muss ich noch dazu sagen, da gibt es auch einen großen Unterschied bei den Kohlenhydraten. Warum verwenden wir zum Beispiel viel Maltodextrin in den Produkten? Das ist ganz einfach. Beim gleichen physiologischen Brennwert hat Maltodextrin eine deutlich geringere Osmolarität als Glucose und insbesondere auch Fructose. Also auch da der Fokus wieder auf die Osmolarität gesetzt. Das heißt zum Beispiel auch Produkte mit nur Einfachzucker oder Zweifachzucker haben eine deutlich höhere Osmolarität. Also insofern man kann den Begriff hinterher vergessen. Man muss einfach wissen, je mehr in so einem Produkt drinne ist oder was auch drinne ist, hat am Ende eben auch einen gewissen Wert, einen Druck der gelösten Teilchen zueinander in dem Getränk oder in dem Gel. Und je niedriger das ist, desto vorteilhafter unter Belastung das Produkt auch aufzunehmen.
Ja.
Ich glaube, das ist jetzt schon relativ komplex. Ich würde es noch mal kurz ein bisschen runterbrechen.
Bitte.
Worauf wir auch vorhin schon hingewiesen haben, ist ja, feste Nahrung dauert auf jeden Fall länger, aufgebrochen zu werden im Körper. Aber eben diese hochkonzentrierten Flüssigkeiten, wie meinetwegen Cola oder ein Fruchtsaft oder sowas, dauern auch länger, bis sie im Magen-Darm-Trakt wirklich verwertet werden und bis wir dann den Zucker aus diesen Getränken auch nutzen können und in Energie umwandeln. Deshalb gibt es ja auch isotonische Getränke. Da ist nämlich genau dieselbe Menge an Teilchen gelöst wie in unserem Blut und dann haben wir quasi zwei gleiche Flüssigkeiten und da können dann die Teilchen von der einen Flüssigkeit in die andere wandern und so weiter. Dabei wird dem Körper keine Flüssigkeit entzogen. Bei solchen Sachen wie Fruchtsaft oder Cola ist eben das Problem, da muss erst aus den Zellen des Körpers eben Wasser zu dieser Flüssigkeit fließen, um die so ein bisschen aufzulösen, damit man dann die Teilchen in die Zellen aufnehmen kann. Und dadurch dauert alles länger und das kann eben auch dann zum Beispiel für Verdauungsprobleme sorgen. Und also ja, sind glaube ich jetzt schon wieder sehr, sehr viele Dinge, die wir angesprochen haben. Aber was du sagst mit der Osmolarität, das bezieht sich eben genau darauf, dass da zu viele Teilchen eventuell gelöst sind in diesem Ding, in dem Wasser ist, sind Zuckerwürfel drin und Kakaopulver und weiß ich nicht was alles noch.
Ja,
so
es ist halt
jetzt
nicht
nur in der Vorstellung.
Es ist halt nicht isotonisch.
Genau. Und das dauert denen eben dementsprechend länger und kann eben auch zu Problemen führen.
Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren. Also es gibt ja hypoton, isotonisch und hyperton.
Ja.
Das muss man genau aussprechen. Letzten Endes unsere, ich sage mal, die meisten Gels auf dem Markt sind hyperton, das heißt eben nicht isotonisch. Solange ich was dazu trinke, ist das ja alles
genau.
In Ordnung. Also
ja.
Insofern, es geht nachher am Ende und es gibt auch bestimmte Situationen, wo das völlig in Ordnung ist, dass du noch eine gewisse Menge an Wasser dem Körper entziehst. Da übrigens vielleicht an der Stelle nochmal so ein Hinweis, auch immer wieder häufig erlebt, gerade im Winter, wenn ich mit Athleten irgendwie Besprechungen habe. Viele denken ja, im Winter muss ich nicht viel trinken. Die trainieren dann draußen. Manche fahren ja inzwischen auch Gravelbike, um irgendwie nicht nur auf der Rolle unterwegs zu sein und schwitzen dann gar nicht viel und denken und nehmen dann aber gut Kohlenhydrate zu sich und denken, naja, ich muss ja nicht viel trinken, haben nur eine kleine 0,5 Liter Flasche mit. Falsch. Weil wenn ich dann Gels, Riegel etc. zu mir nehme, dem Körper wird eben Wasser entzogen. Ich kann tatsächlich auch nur über Nahrung in die Dehydration mich hineinlavieren, wenn ich lange genug unterwegs ist. Also deswegen sagen wir auch zum Beispiel beim Gel oder alle Hersteller sagen, was dazu trinken
und.
Also insofern sehr komplexes Thema. Ich kenne jetzt auch nicht, das hat mich aber, ich habe mir eben schon eine kleine Notiz gemacht, die Osmolarität von Cola. Sehr spannend, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt.
Wir haben es vorher gemacht. Cola ist eben auch hyperton. Also ist dickflüssiger, muss erst verdünnt werden und entzieht dann dem Körper eben auch Wasser. So wie bei Gels auch. Und das ist ja genau der Grund, warum man zu Gels Wasser trinken soll, damit die eben verdünnt werden. Wenn man die Gels auch im Training einfach immer so nimmt, ohne sie zu verdünnen, dann hat man eben genau dieses Problem, dass man nicht genug Flüssigkeit dann im Kopf.
Genau, und wenn dann zu wenig Flüssigkeit da ist, dann überhitzt man, dann bricht wiederum die Leistung ein. Und das hat ja alles so viele negative Folgen, die wir alle nicht haben wollen.
Ja,
exakt.
Ich wollte einmal noch kurz was zu dieser Unverträglichkeit sagen. Da hatte ich, glaube ich, auch immer so ein bisschen ein Problem. Es ist aber auch immer schwer, das herauszufinden. Eigentlich, wenn man ein Problem hat, darf man immer nur einen Faktor ändern, um zu sehen, ob der eben verantwortlich ist. Ich habe bei meiner ersten Langdistanz, habe ich auch Riegel, oder da habe ich zum Beispiel auch noch mehr auf feste Nahrung gesetzt, auf dem Rad. Da habe ich Riegel zu mir genommen, die Fructose beinhaltet haben und Ballaststoffe. Also das ist wahrscheinlich auch eine schlechte Kombination. Ich hatte jetzt beim Challenge nur euer Pulver fürs Fahrrad und habe beim Laufen dann tatsächlich ein bisschen ergänzt durch den berühmt-berüchtigten Reiskuchen, den es beim Challenge gibt. Aber sonst eure Gels. Da hatte ich dieses Mal überhaupt keine Probleme, weil es eben wirklich nur fruktosefrei war. Ich habe auch nichts anderes, also ich habe auch von Powerbar nichts genommen, weil ich wusste, da ist Fructose drin. Ich wollte auch, eigentlich hatte Angst, sobald ich Fructose anfasse, muss ich aufs Dixie, was natürlich ein bisschen übertrieben ist. Ich hatte aber, um da vielleicht dann auch mal klar zu machen, dass das wirklich jeder selber rausfinden muss, ich hatte einen Athleten im Rennen, der scheint damit überhaupt kein Problem zu haben. Dem habe ich gesagt, er muss eben die Kalorien reinbringen, weil so eine Langdistanz lebt eben davon, dass man richtig isst. Wenn am Ende keine Energie da ist, dann geht auch nichts mehr. Als ich den das letzte Mal am Kanal gesehen habe, hat er zu mir gesagt, also wenn er so weiter isst, dann kann er auch noch weiter. Also er wird immer besser im Wettkampf, weil der hat so viel Kohlenhydrate aufnehmen können und hat die so gut vertragen, die Laune stieg immer mehr, je länger er diese Kohlenhydrate zu sich genommen hat. So. Das ist eben der Punkt, überhaupt bei dieser Ernährung. Jeder muss da wirklich auch für sich selber was finden und vielleicht ganz grundsätzlich nicht drauf hören, was die Kumpels machen oder was die Freundin macht. Für die mag das gut sein. Roger sagt es, glaube ich, auch ganz oft, das Produkt, das für Athlet A gut ist, ist eben für Athlet B nicht gut oder kann schlecht sein. Und das ist,
Ich
glaube
gehe
ich.
sogar weiter. Also ich glaube, dass jeder, der hingeht und sagt, ich habe das beste Produkt, ich habe das von Herstellern schon gehört, ich kann da nur lachen, weil ich kann das nicht ernst nehmen, weil das beste Produkt ja für wen? Also es ist wirklich so, dass das, wie du es schon sagst, was für dich passt, kann jetzt für Lotte schon gar nicht mehr passen. Und das ist tatsächlich so, wir sind, wenn man mal anguckt, und heute nennt man es ja Mikrobiom, unser Mikrobiom ist so unterschiedlich und damit eben auch, was vertragen wir, was können wir wie verstoffwechseln etc. Wir sind als Menschen einfach extrem, extrem unterschiedlich. Und genauso ist es dann eben auch, was können wir auf uns, zu uns nehmen während einer intensiven Belastung. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und insofern kann ich nur sagen, Nutrition is a process. Man muss sich damit auseinandersetzen, man muss da leider auch ein bisschen Zeit investieren, testen, machen und tun. Was vertrage ich und dann auch, wie viel kann ich pro Stunde eigentlich zu mir nehmen, weil da gibt es bei jedem ein Limit. Klar ist es beim Radfahren etwas mehr als beim Laufen etc., aber auch das ist, da muss man sich herantasten. Das ist gar nicht so einfach.
Ja.
Und einen wichtigen Hinweis möchte ich noch geben. Also ich finde ihn wichtig, dass man natürlich auch, selbst wenn man im Training natürlich irgendwie immer mit Kohlenhydraten arbeitet und so weiter, aber in der Basisernährung eigentlich null Kohlenhydrate zu sich nimmt, das auch schon ein Problem sein kann, dass der Körper sich eben nicht darauf einstellen kann, diese dann zu verwerten. Also wie kann ich von meinem Körper verlangen, wenn ich die ganze Zeit Low Carb lebe, dass er dann im Training High Carb funktioniert? Das ist so, wie wenn ich den ganzen Tag Fertigpizza esse und dann plötzlich mit irgendwelchen Ballaststoffen komme und dann setze ich meinem Körper plötzlich Salat vor. Ja, was soll der damit anfangen? Der wird es sofort wieder ausscheiden. Und so ähnlich funktioniert das halt auch mit diesem Kohlenhydratstoffwechsel. Wenn ich den nicht trainiert habe, dann funktioniert der auch im Wettkampf nicht. Wenn ich meinen Fettstoffwechsel nicht trainiert habe, funktioniert er auch im Wettkampf nicht. Das ist leider einfach auch immer so eine, sag ich mal, so eine Wippe, wo, also wenn der Kohlenhydratstoffwechsel extrem gut ist, ist der Fettstoffwechsel meistens nicht so gut und andersrum.
Da sind
Und
wir
also
jetzt.
da müssen wir halt dann gucken, wo ist eigentlich unsere Schwachstelle und was können wir noch verbessern? Müssen wir mehr auf den Fettstoffwechsel achten oder mehr auf den Kohlenhydratstoffwechsel? Habe ich die Probleme eher mit dem Magen, dass der das eben nicht verträgt und ich dann schnell Beschwerden bekomme? Oder habe ich die Probleme, dass mir am Ende die Energie fehlt? Also das ist halt so das Individuelle auch.
Nur ganz
Du
kurz,
hast
jetzt sind wir bei Punkt 6, train the gut. Also man muss den Magen schon an die Sachen gewöhnen. Wollte ich nur als Punkt schnell einwerfen.
Ja, also ich denke, was du da, ich würde das ganz einfach nennen, bei allen, das ist nachher, wenn wir über Natrium oder Salz reden, das ist bei der Menge des Wassers, das ist bei der Menge der Kohlenhydrate etc. Am Ende geht es um etwas ganz Wichtiges. Das haben die Chinesen schon vor vielen Tausenden von Jahren erkannt mit Yin und Yang. Es geht um die Balance. Wir müssen die Balance finden. Das ist der entscheidende. Es gibt immer von allem, es gibt im Grunde genommen eine Untergrenze, da dürfen wir nicht runter. Es gibt eine Obergrenze und dazwischen ist irgendwo so der Bereich, den wir finden müssen. Und der ist eben sehr individuell und der ist auch bei der Ernährung sehr individuell oder bei der Verpflegung insbesondere sehr individuell. Und diese Balance für sich selber herauszufinden, damit muss man sich ein bisschen auseinandersetzen. Wer das gut tut, hat meistens immer sofort einen Leistungszuwachs und merkt auch kürzere Erholungszeiten, mehr Leistung, die ich leisten während des Wettkampfs, aber auch während des Trainings etc. Also da passiert richtig was.
Ja, aber es ist schon wichtig und ich habe das auch aus eigener Erfahrung. Es ist jetzt schon lange, lange ist es her. Bei meinem ersten Marathon, also ich habe zu der Zeit relativ wenig Kohlenhydrate gegessen und ich bin damit immer gut klargekommen. Ich war aber damals auch bei weitem nicht so schnell unterwegs, wie ich heute unterwegs bin. Also da sind wir wieder in dieser Thematik, wie intensiv betreibe ich diesen Sport oder wie intensiv bin ich auch im Wettkampf unterwegs. War da wenig Kohlenhydrat adaptiert. Also dieses, ich habe das nicht viel trainiert, bin auch viel nüchtern gelaufen und habe dann aber wirklich den dummen Fehler auch gemacht damals, vor dem Wettkampf dann in den 2 Tagen mehr Kohlenhydrate zu essen. Weil, ne, Carboloading, man sollte vorher die Speicher füllen, was natürlich auch richtig ist. Das ist schon sinnvoll, wenn man die Speicher trainiert und wenn man dann so einen Wettkampf hat, dass man die auch füllt. Nur ich war das überhaupt nicht gewohnt. Und ich war die 2 Tage vor dem Wettkampf durch dieses Essen so müde und der Körper war so überfordert damit, dass das schon ein sehr schlechter Start in den Wettkampf war. Und wenn ich dann natürlich versuche, in dem Wettkampf auch noch irgendwie mich mit Kohlenhydraten zu versorgen, mit denen der Körper halt nicht so viel anfangen kann, dann ist es halt problematisch. So.
Richtig.
Und
Ja.
man kann nicht erwarten, dass man irgendwie die ganze Zeit, sollte man jetzt sowieso nicht, aber ich nehme das nur als Beispiel, dass man die ganze Zeit im Training nur nüchtern läuft und dann isst man vielleicht morgens ein bisschen Müsli und ansonsten Low Carb, weil man will ja nicht zunehmen. Und dann im Wettkampf sagt man so, an jeder Verpflegungsstation nehme ich mir jetzt zwei Gels und dann ist der Körper halt mit 30 Gramm Kohlenhydrate die Stunde vielleicht schon extrem überfordert und dann ja, geht das halt auch alles nach hinten los.
Ja. Ja, gar keine Frage. Also bei den Profiteams ist es, ich weiß nicht, hatten wir das nicht sogar schon letztes Mal im Podcast? Ich fand es witzig, war während, ich war auf Eurosport, Jens Vogt war der Kommentator, hatte ich nochmal rausrecherchiert und der war irgendwie im Trainingslager bei einem Team, ich glaube, es war Cofidis oder so, die dann so einen Nutrition Day hatten. Und da ging es darum, dass die Fahrer wirklich während des Trainings maximal gucken sollten, was können sie aufnehmen. Also auch bei denen ist es einfach so, selbst bei den Profis, dass trainiert wird und gleichzeitig auch geguckt wird, was sind individuell, wo sind die Grenzen pro Stunde. Und das ist ein Riesenthema, weil ich sag mal, Nadelöhr, man muss das am Ende des Tages so sehen, das ist schon Nadelöhr. Wenn wir auf mal in der Lage wären, ich sag mal, 200 Gramm die Stunde aufzunehmen, das würde nochmal eine kleine Leistungsexplosion geben. Und das würden wir auch in den Zeiten sehen, definitiv. Also, und das funktioniert nicht, weil, wie gesagt, das Blut, man kann sich das ja immer sehr einfach vorstellen, unser Blut ist hauptsächlich in den Gliedmaßen, beim Laufen und beim Radfahren hauptsächlich auch natürlich in den Beinen. Und nicht im Magen-Darm-Trakt.
Ja, da wäre so eine extra Portion Blut manchmal gar nicht so schlecht. Aber deswegen, das ist ja auch so ein Thema, was die norwegische Methode angeht, dass die ja auch versucht haben, eben noch mehr Kohlenhydrate reinzubekommen. Und das ist ja eben halt auch ein Punkt war, der sie vielleicht einen Ticken besser gemacht hat, oder
Ja, da
ein
gibt es ja
Ausschlag.
viele Theorien, aber führt
Ja,
jetzt vielleicht zu
klar.
weit.
Da, wir haben noch quasi, wenn wir jetzt so bei dem Thema sind, und wir haben es ja kurz schon angesprochen, dass man auch nicht genug trinkt, beziehungsweise auf der anderen Seite, man kann ja auch zu viel trinken. So, das
Ja.
ist ja leider tatsächlich beides schon vorgekommen. Wir haben jetzt schon mehrere Punkte eigentlich angesprochen, warum dieses Trinken einfach wichtig ist, um die Energie in den Körper zu bringen und um halt dann auch die Energie umsetzen zu können. Weil wenn unser Blut halt sehr dick ist und da nicht viel transportiert werden kann, dann kommt ja die Energie auch nicht in den Muskeln an, was ja auch so eine Problematik ist. Und das ist, glaube ich, auch was, das viele Athleten nicht so bedenken, wie sie es vielleicht sollten. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe jetzt beim Challenge, wo das Wetter sehr kühl war und man nicht so viel geschwitzt hat, schon auch gesehen, dass der Drang zum Toilettengang sehr viel höher war als im Jahr zuvor. Es gibt da trotzdem auch die Problematik, und das ist jetzt Jahre her, dass wenn man zu viel trinkt, wir haben es im Vorgespräch besprochen,
Ja,
Lotta,
in
und ich krieg's,
Frankfurt war
glaube ich,
das
auch nicht
mal.
hin. In Frankfurt ist tatsächlich mal jemand gestorben, weil er zu viel
Ja.
getrunken hat.
Vor allem
Exakt.
halt ohne die Mineralsalze, das ist ja
Ja.
das Problem
Wir
dann.
sind wieder bei der Balance. Also wir werden das Balance-Thema ist verfolgt uns eigentlich durch den gesamten Podcast. Und
Ja.
ich sage immer generell, wir haben hier übrigens die gleiche Problematik wie bei den Kohlenhydraten. Das, was ich in der ersten, zweiten Stunde nicht zu mir genommen habe, kann ich nicht in der dritten, vierten Stunde zusätzlich zu mir nehmen. Ich bin dann schon wieder mit einem Delta unterwegs. Und da gibt es einfach, wir sagen, das ist natürlich komplett davon abhängig, wie stark schwitze ich, wie warm ist es draußen, wie viel Kohlenhydrate nehme ich als Athletin oder Athlet zu mir. Aber wir sagen eigentlich, eine 0,5 bis 0,75 Liter Flasche sollten es eigentlich pro Stunde sein.
Ja.
Und da erlebe ich natürlich häufig gerade auf der Langdistanz, die kommen raus, T1, da wird nichts zu sich genommen, dann geht es aufs Rad. Du hast es selber schon gesagt, die ersten 10 bis 20 Minuten ist man erstmal dabei, sich zu sortieren, die Beine überhaupt in die richtige Bewegung zu bringen, etc., dann ist schon so viel Zeit um und das, was ich da nicht an Flüssigkeit zu mir genommen habe, kann ich jetzt nicht in der zweiten Stunde oben drauf packen, weil da werde ich dann auch ein Problem kriegen. Also
Ja.
auch da ist zur Verpflegungsstrategie gehört eben nicht nur die Form der Energie, sondern auch das Wasser dazu.
Ja.
Und möglichst früh trinken. Ich sage auch immer, das ist natürlich, im Radsport ist das noch viel schlimmer. Da siehst du häufig auch Leute mit nur einer Trinkflasche im Hochsommer
Ja.
unterwegs, dann noch einer kleinen Trinkflasche. Ich glaube immer noch, dass es der alten Generation geschuldet ist.
Ja.
Früher war es wirklich so, wer zuerst zur Trinkflasche gegriffen hat, das war ein Zeichen von Schwäche. Das geben ja auch die Profis von damals heute auch so ganz offen zu. Und wir hatten es im Vorgespräch ja schon mal und haben sich dann aber gewundert, wenn sie auf Toilette gingen, war der Urin dunkelbraun gefärbt. für einen Urologen schon richtiges
Ja.
Warnzeichen und
Ja.
natürlich alles andere als gesund. Also insofern, trinken ist extrem wichtig. Und wie ihr schon gesagt habt, auch da ist es so, zu viel ist genauso schlecht wie zu wenig.
Ja,
Balance.
genau. Kannst du einmal noch ganz kurz, weil da kommen wir nämlich zu dem nächsten Punkt. Was war die Problematik, wenn man zu viel trinkt, aber zu wenig Salz drin hat? Kriegst du das noch zusammen?
Naja, also generell ist es ja für den Mineralhaushalt oder nein, generell ist es für die Nervenbahnen, für die Übertragung der Reize ja notwendig, diese ganzen Mineralien zu haben. Denn die sorgen eben dafür, dass die Reize vom Hirn an die Muskeln weitergegeben werden und so weiter. Und auch, dass der Blutdruck ausgeglichen ist. Das ist ja eigentlich die Aufgabe von Natrium, wenn ich das so noch richtig in Erinnerung habe. Nee, nicht von Natrium, von Kalium, Entschuldigung.
Ja, genau, das haben wir vorhin nachgeguckt.
Genau. Und ja, weil wenn du dann eben zu viel Flüssigkeit zu dir nimmst, dann platzen im Prinzip auch die Zellen,
Also da reden wir dann schon von
oder?
sehr viel, da muss es dann mehrere Liter sein, also ich weiß nicht, 8 bis 10 Liter oder so. Und dann, und das ist eben der achte Punkt, das wird grundsätzlich problematisch, wenn man halt Wasser zu sich nimmt, wo halt überhaupt keine Mineralstoffe drin sind. So, weil da gibt es ja auch einige wichtige.
Ja, also da fangen wir genau mit dem Thema an, was in Deutschland sehr, 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 sehr weit verbreitet ist, anders als in anderen europäischen Ländern oder auch außerhalb Europas. Wir können das Thema vielleicht anders aufziehen, nämlich über Krämpfe reden, wo viele Athletinnen und Athleten schon mal, ich sag mal, schmerzlich die Erfahrung machen mussten, was das eigentlich heißt. Das kann
Ja.
nämlich wirklich richtig Aua sein. Und es wird ja immer, sofort ist der Verdacht da, ich habe Magnesiummangel und es werden Magnesiumprodukte gekauft und konsumiert, was heute Studien immer wieder deutlich beweisen. Der Hauptgrund oder die Hauptgründe beim Ausdauersport für eine Krampfsituation ist entweder tatsächlich eine schlechte Vorbereitung, das heißt muskulär eben auch gar nicht vernünftig trainiert.
Ja.
Das kann man nicht ausschließen, aber ich sage mal, einer der Hauptgründe bei ambitionierten Ausdauersportlern ist eine Dehydrationssituation, das heißt zu wenig getrunken oder eben auch Natriummangel. Weil Natrium ist extrem wichtig, auch für die Speicherung des Wassers. Und wenn man jetzt nur reines Leitungswasser zu sich nimmt und in dem Leitungswasser ist einfach nicht so viel Natrium drin, wird es sehr, sehr schwierig. Ich gebe dir einfach auch mal zwei Werte mit zur Hand. Wir sagen generell, und das ist eine große Spannbreite, 1 bis 2 Gramm Salz pro Stunde. Vorsicht immer, Salz ist nicht Natrium. Umrechnungsfaktor ist 2,54. Also man muss 1 Gramm Salz durch 2,54 teilen, dann hat man die Menge an Natrium. Warum ist es so unterschiedlich, 1 bis 2 Gramm? Das ist ganz klar, wir sind genetisch vorbestimmt, wie viel wir schwitzen, aber auch insbesondere, wie hoch ist der Natriumanteil in unserem Schweiß. Und der ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Und kennt ihr, ne? Die
Ja,
weißen
ja.
Ränder auf den Klamotten, der eine Athlet hat's, die andere Athletin nicht. Du
Ja.
hebst schon die Hand, ich sehe es gerade. Und das ist ganz klar, wenn du jemand bist mit weißen Rändern auf den Klamotten, neigst du eben dazu oder hast eben auch einen sehr hohen Natriumanteil. Es gibt ja inzwischen Institute, die bieten das an, eine Sweat-Analyse. Das heißt, ich schicke meinen Schweiß ein, die analysieren das und geben dir dann auch eine Empfehlung, wie viel Gramm sollten es sein pro Stunde. Und
Ja.
aus meiner Sicht ist tatsächlich jetzt mal die Dehydration, weil wirklich vergessen wurde zu trinken, ist einer der Hauptgründe der Salzmangel. Definitiv. Und das glaube ich auch da, und das ist jetzt wieder Teil der Verpflegungsstrategie. Und wie beim Wasser und wie bei den Kohlenhydraten, zu viel Salz kann auch völlig nach hinten losgehen.
Ja.
Genauso wenig wie zu wenig Salz. Und jetzt sind
Ja.
wir wieder bei einer Verpflegungsstrategie. Ich muss mir eigentlich die Mühe machen, auf die Verkehrsfelder gucken. Wenn ich Produkte zu mir nehme, das steht auf jedem Verkehrsfeld, das schreibt der Gesetzgeber zum Glück vor, auch wie viel Salz ist da drin. Und ich muss mir dann anschauen, wenn ich jetzt einen Riegel esse, ein Gel nehme, noch ein Getränk, ein Isogetränk zu mir nehme, etc., wie viel Salz ist das insgesamt? So, und komme ich eigentlich auf die Menge pro Stunde? Oder muss ich noch zusätzlich eine Salztablette oder zwei Salztabletten zu mir nehmen. Das ist Teil einer Verpflegungsstrategie. So, und diese 1 bis 2 Gramm ist, wie gesagt, sehr individuell. Aber das ist so eine Maßgabe, wo man eigentlich erstmal in so einem ganz guten grünen Bereich liegt. Und man kann mit Sicherheit immer erstmal mit 1 Gramm anfangen. Und 1 Gramm zu sich zu nehmen für jemanden, der vorher gar nichts zu sich genommen hat, ist ja schon mal deutlich besser und wird vielleicht den Krampf vermeiden. Ich habe, also in den letzten, ich sage jetzt mal 20, 25 Jahren, ich habe so viele Athletinnen und Athleten, gerade, ich sag mal, ich habe ja auch viel mit Radsportlern oder Radsportlerinnen zu tun, die dann beim Ötztaler, weiß ich wo, nicht starten, die alle raus, hinten immer die Krämpfe hatten, wo ich gesagt habe, hast du mal auf Salz geschaut? Hast du genügend getrunken? Es kam immer die Rückmeldung beim nächsten Mal, alles gut gegangen, kein Krampf mehr, etc. Und das ist wirklich so eine der ganz großen Hauptursachen, denen man ganz einfach entgegenwirken kann. Aber eben auch Verpflegungsstrategie. Man muss sich die Mühe machen, sich vorher einen Plan zu machen. Es geht nicht
Ja,
anders.
Lotte hat gerade was Schönes aufgeschrieben. Willst du es schnell sagen?
Ja, also nur weil mir der Begriff Verkehrsfeld jetzt nicht so geläufig war. Du meinst die
Ja,
Nährwertangaben
genau.
hinten
Genau.
auf so einem
Ja.
Gel zum Beispiel. Das finde ich
Genau.
auch ein sehr, sehr gutes Indiz, wenn da keine Nährwertangaben sind oder da nicht steht, so und so viel Kalorien hat das und so viel Kohlenhydrate, so viel
Dann
Fette.
darf das nicht
Dann,
verkauft werden.
ja, dann finde ich das eigentlich schon. Also ich meine, manchmal gibt es ja die Verpackungen und dann sind da
Ja.
5 Riegel drin und dann steht nicht auf jedem Riegel das extra drauf. Aber es gibt auch meines Erachtens Sportartikelhersteller, wo es nicht so ganz genau draufsteht, was ist denn da jetzt alles drin?
Man weiß auch,
Und
warum es nicht ganz genau
genau, also entweder
draufsteht.
sowieso, je mehr Sachen da draufstehen, umso kritischer bin ich sowieso auch bei
Ja.
normalen Produkten, die ich jetzt im Alltag esse oder so. Wenn da nur eine Zutat draufsteht, ja, dann ist es ja ein gar nicht verarbeitetes Lebensmittel. Das ist ja super toll. Aber je mehr da draufsteht,
Ja, umso
Ja.
problematischer. Und ergänzen wollte ich das auch noch. Das war wirklich der beste Tipp von Papa beim Radfahren immer: Wasser mit Salz und Zitronensaft. Also ich bin
Ja.
es tatsächlich gewohnt, in meine Sportgetränke, wenn ich mir eine Flasche mache, da kommt eigentlich immer Salz rein. So. Bei Lotta
Sehr
kommt
gut.
immer ein bisschen mehr Salz rein, aber einfach genau aus dem Grund.
Sehr gut. Bist du wirklich Lob an deinen Papa, kann ich an der Stelle nur sagen.
Ja.
Ja, es ist wirklich so. Also übrigens nochmal zum Magnesium. Stellen wir uns jetzt eine Athletin vor, die in die Krampfsituation kommt. Und zwar aus dem Grund, dass sie sowohl zu wenig getrunken hat, als auch zu wenig Salz zu sich genommen hat. Meinetwegen jetzt beim Ironman auf der Laufstrecke. So, und jetzt
Ja.
fängt die an, weil sie gehört hat, Magnesium, hochdosiert Magnesium zu sich zu nehmen. Ich sage mal, das geht richtig nach hinten los, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil Magnesium tatsächlich auch eine lösende Funktion auf den Darm auswirkt. Und meistens bekommen genau diese Athletinnen und Athleten dann auch noch Durchfall. Also
Ja.
die sind schon in der Krampfsituation, versuchen es dann zu lindern oder sich zu helfen, indem sie Magnesium nehmen. Und ich sage ganz offen, während des Sports, weil der Anteil von Magnesium in unserem Schweiß ist super, super gering, brauche ich eigentlich kein Magnesium, sondern ich brauche Natrium und Kalium. Das sind die beiden Mineralien, die ich substituieren muss. That's it. Alles Weitere kann ich vorm Sport und nach dem Sport zu mir führen. Auch da sind wir wieder beim Thema Osmolarität. Ich habe einen Vorteil, wenn bestimmte Sachen gar nicht drin sind, weil mein osmotischer Druck niedriger ist.
Ja, weniger Teilchen in der Flüssigkeit, deswegen besser verträglich.
Genau.
Ja,
Letzten
genau.
Endes können wir das quasi zusammenfassen. Du hast es auch schon in anderen Podcasts gesagt, dass es eigentlich nur 4 Stoffe gibt, die wir brauchen während der Ja,
Belastung.
exakt.
Also natürlich das Wasser, Natrium, Kalium und die Kohlenhydrate. Und dann müssen wir jetzt wissen, wie viel, wovon und wann. Und dann haben wir eigentlich schon die ganze Wissenschaft verstanden.
Ja, es ist nicht kompliziert. Am Ende des Tages ist es nicht kompliziert, wenn man ein bisschen weiß, wie der Körper funktioniert, was wir brauchen, wenn man weiß, was im Schweiß ist und was wir damit wieder substituieren müssen und so weiter und so fort. Es ist keine Raketenwissenschaft, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wie gesagt, leider wird es uns in der Schule nicht vermittelt und auch beim Sport nicht vermittelt und auch in den Vereinen nicht vermittelt, also in den meisten Fällen jedenfalls nicht. Das ist sehr, sehr schade.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Thema, überhaupt, wie organisiere ich das vielleicht, wie ernähre ich mich auch im Alltag, je nachdem, wie viel man trainiert. Also wenn ich mir überlege, in Hochzeiten, wenn das 15, 20 Stunden die Woche sind, dann spielt natürlich meine Alltagsernährung auch eine Rolle. So, das ist dann vielleicht tatsächlich nur mal so ein großer Block, der für eine weitere Podcast-Folge sich anbietet. Wir haben noch zwei Punkte auf dem Zettel. Ich wollte aber ganz kurz einmal einschieben. Wenn dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, die Folge gefällt und du uns noch nicht abonniert hast, dann ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und wenn du jemand kennst, der ständig Probleme mit der Ernährung hat, dann ist das jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um die Folge weiterzuschicken. Denn da kann vielleicht dein Freund, deine Freundin, der Kumpel noch von profitieren. Und die andere Sache ist, es gibt auch, und wir wollen es ja nicht zu einer Werbeaktion machen hier, aber ganz kurz erwähnen, es gibt die Möglichkeit, die Produkte von Squeezy auch mal zu testen. Und es gibt einen Code, mit dem man auch noch ein bisschen was spart. Wir packen das einfach in die Shownotes unten rein, dann könnt ihr euch das mal angucken. Vielleicht ist das ja eine Option. Also mir hat es geholfen, die Gels zu nehmen, in denen keine Fructose war. Vielleicht ist das ja für euch auch eine Lösung. Und damit können wir auf die letzten zwei Punkte kommen. Und teilweise haben wir das auch schon angesprochen. Wir haben zum Beispiel noch auf dem Zettel stehen, das Timing des Essens zum Beispiel vor und nach dem Training, was ja auch zu Problematiken führen kann. Wir haben es auch schon von ganz vielen Leuten gehört. Vorher zu essen ist für manche echt ein großes Problem. Egal, wie lange das letzte Essen her ist, die können 2 Stunden vorm Laufen nichts essen, weil sonst können sie nicht laufen. Andere essen vorm Lauf und wundern sich dann, dass es ein Problem ist. Und ganz wichtig, und das hast du, Roger, auch schon ein bisschen angesprochen, hinterher essen mit der Problematik des Open-Window-Effekts.
Also ich glaube, vorm Sport muss jeder für sich rausfinden. Also es ist natürlich auch ein Unterschied, gehe ich ins Training oder gehe ich ins Wettkampf. Ich kenne auch Leute, die schon beim Wettkampf so nervös sind, die nachts schon fast nicht schlafen und dann tatsächlich ein Problem haben, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Ja. Das ist tatsächlich hinderlich. Vielleicht kann man da ein bisschen an experimentieren, ein Porridge sich machen. Ein Porridge auch, es gibt, finde ich, tolle Produkte auch am Markt. Ohne Gluten, ohne viel Ballaststoffe etc., also wirklich sehr energiereich. Dann einfach mit einem lauwarmen Wasser, also alles, was man tun kann, damit der Körper es gut aufnimmt. Mhm. Da muss jeder für sich auch selber so ein bisschen rausfinden, was vertrage ich nicht etc. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, der große Fehler wird eher gemacht hinten raus. Mhm. Und ich nutze ja den Begriff in zweifacher Weise. Ich sehe den Open-Window-Effekt als Chance, aber auch als Risiko.
Ja.
Zum einen ist es eben nachgewiesenermaßen so, dass wir bei langen oder intensiven Einheiten immer mit einer immunologischen Lücke ins Ziel oder nach Hause kommen. Das heißt, unser Immunsystem hat sozusagen leicht einen weg.
Ja.
Das heißt, generell ist es sehr förderlich. Ich denke immer ans Frühjahr. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich schon im Frühjahr auf Mallorca bin, in den Trainingslagern etc. Dann stehen die Athletinnen und Athleten noch da im Wind. Meist ist es dann auch noch ein recht kalter Wind zu der Jahreszeit. Unterhalten sich, tauschen sich aus etc. Das ist eigentlich nicht förderlich, weil eigentlich müsste es heißen, sofort warm, warme Jacke, Mütze etc. oder am besten gleich unter die Dusche, weil man wirklich tatsächlich vom Immunsystem viel schneller sich ein Infekt einfangen kann.
Ja.
Der zweite Punkt ist, und das ist eigentlich der positive Punkt, übrigens, da gibt es auch deutliche Hinweise, wenn ich nicht meinen Glykogenspeicher bis fast vor Ende leer gefegt habe, tue ich auch mein Immunsystem was Gutes.
Ja.
Also auch da ist es schon förderlich, eben definitiv während des Trainings auf Kohlenhydrate zurückzugreifen. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch eins sagen. Lotte, du hattest das am Anfang zum Nüchtern-Training. Nüchtern-Training kann in einer bestimmten Form definitiv sinnvoll sein. Aber es sind zwei Faktoren, die man beachten muss. Nicht zu lang und nicht intensiv. Und ich nenne zwei Hauptgründe. Bei den Frauen, bei euch ist es sogar so, dass es, ich kann mich noch erinnern an eine Schulung, da hat mich Nicole Leder noch zur Seite genommen und hat noch mich daran erinnert, dass ich diesen Punkt ja nicht vergessen soll. Da geht es ums Cortisol, der Cortisolspiegel, Stresslevel etc. Mhm. Das geht, also ich sag mal, wer im Nüchtern-Training zu intensiv oder zu lang trainiert, kommt einfach in eine sehr schwierige Situation. Und bei euch Frauen ist es dann tatsächlich so, dass dieser ganze Hormonhaushalt durcheinander gerät. So, und der zweite Punkt ist, das gilt für uns alle. Und spätestens seit Corona wissen wir, wie wichtig Antikörper sind. Man weiß, dass der Körper auch schnell in der Lage ist, wenn wir zu intensiv oder zu lange trainieren, auf die Antikörper zurückzugreifen und die sogar in Energie umzuformen. Und ich sag mal, ich möchte meine Antikörper behalten. Hier sind die recht heilig, um es mal so auszudrücken. Also nüchtern Training wirklich nur sehr bewusst. Vielleicht sogar über den Hinweis oder eine Beratung mit dem Trainer etc. machen. Nicht einfach, weil man mal gehört hat, oh, 2 Stunden bügele ich da draußen mal richtig flach und essen muss ich auch nicht. Ich will jetzt nochmal 2 Kilo abnehmen. Das geht nach hinten los. Also
ja.
gesundheitlich sind da große, große Risiken mit verbunden. Aber kommen wir zurück, Open Window.
Warte, ganz kurz, ich möchte einschieben, Hormonhaushalt, ja, bei Frauen wirkt sich das mehr dann auf quasi die Periode aus, die dann vielleicht
genau.
ausbleibt. Liebe Männer, ihr seid da aber nicht verschont, weil dieser ein erhöhter Cortisolspiegel sorgt auch dafür, dass weniger Testosteron ausgeschieden wird. Das ist unser Wachstumshormon und das kann bei Männern ebenso ein großes Problem sein, dass Muskel verloren geht oder Muskel nicht aufgebaut wird und auch für die Regeneration nicht gut ist.
Sehr
Ja, und
guter,
die
sehr guter. Die merken, weil die Männer merken es natürlich nicht, weil ich sage mal, ihr Frauen habt den Vorteil, ihr merkt es alle 4 Wochen. Wenn da irgendwas auf mal nicht mehr passt, dann seht ihr, irgendwas passt nicht. Wir Männer stellen es natürlich jetzt erstmal so nicht fest
Ja.
oder führen es nicht auf das zurück, was wir da eigentlich gemacht haben.
Ja.
Richtig, ja.
Ja. Open
Ja.
Window-Effekt warst du.
Open Window-Effekt, genau, wieder zurück. Spannende Themen, alles spannende Themen. Open Window-Effekt ist, was man einfach weiß von den Studien. Damals, die Ältesten, die ich kenne, sprachen noch von einer Stunde. Ich habe dann irgendwann eine aus England gelesen, da war es nur noch eine halbe Stunde. Es ist einfach so, dass die Körperzellen direkt nach der Belastung, man muss sich das so vorstellen, die Körperzelltüren stehen viel weiter offen. Das heißt, es ist für den Körper viel, viel einfacher, die Nährstoffe wieder zuzuführen. Und das heißt einfach sinnbildlich, wir kommen nach einer harten Einheit, nach einer langen Einheit oder nach dem Wettkampf ins Ziel, nach Hause, ins Hotel, wie auch immer. Es ist extrem positiv für Gesundheit, aber auch für die Erholung. Dann innerhalb von 30 Minuten die wichtigsten Nährstoffe, allen voran natürlich Kohlenhydrate, um die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen und Proteine oder eben gleich die essentiellen Aminosäuren zuzuführen, weil der Körper es viel, viel einfacher aufnehmen kann. Und das ist einfach eine Riesenchance. Und Erholung ist eigentlich schon die Vorbereitung aufs nächste Training. Das heißt, erhole ich mich besser, kann ich eigentlich auch früher trainieren oder besser oder länger oder härter trainieren.
Ja.
Insofern kann man sich einen großen Gefallen tun, also eben nicht erst nochmal rumdaddeln, alles Mögliche tun und dann irgendwie nach 1, 2 Stunden erst alles zu sich nehmen, sondern wenn man das früh macht, das hat positive Auswirkungen. Und das verknüpfe ich eben mit dem Open-Window-Effekt genauso.
Ja, definitiv. Hatte ich jetzt auch mit einem Athleten. Gibt von Jan Frodeno da ein schönes Video, wenn ich dran denke, verlinke ich das in den Shownotes. Nach
Sehr
einem
gut.
Training immer Banane, Mandelmus und gutes Proteinpulver, also dann mit Flüssigkeit im Shake klein gemacht, weil je kleiner, umso besser kann man es aufnehmen. Wir hatten schon mehr Flüssigkeit, dann wird es auch besser aufgenommen. Und es sorgt eben dafür, dass der Körper sofort sich daran machen kann, mit den neuen Bausteinen quasi sich zu entwickeln oder eben auch Schäden, die entstanden sind, auszubessern. Und ja, das ist die Regeneration, die dann sofort eigentlich anfängt.
Ja, exakt. Ja, sehr guter Hinweis. Vielleicht auch mit dem Link. Finde ich gut.
Ja.
Thema.
Hattest du noch?
Nee, ich hatte auch nur, also ich gebe meinen Athleten in der Regel auch die Empfehlung, dass sie eben direkt nach der Einheit, gerade wenn es eine harte Einheit war, dann zum Beispiel einen Shake nehmen, Protein mit Kohlenhydraten und dann danach vielleicht 1, 2 Stunden später auch eine Hauptmahlzeit zu sich nehmen, weil natürlich braucht man dann auch noch ein bisschen mehr
Bestimmt,
Energie.
ja,
Also,
genau.
so, aber je früher man diesen Shake eben mit Flüssigkeit und den Nährstoffen zu sich nimmt, umso besser.
Ja, genau. Genau.
Definitiv.
Richtig. Und wir haben als letzten Punkt auch nochmal die Problematik mit, man kann ja vielleicht viel essen, aber es ist halt nicht immer das Richtige. Also ich habe hier zum Beispiel stehen, das, zu viel Fett, zu wenig Kohlenhydrate. Je nachdem, Pommes mit Schnitzel und Kohlsalat vor einem Training ist vielleicht nicht das Beste, aber da kann man eben auch vieles falsch machen, wo man sich dann, also gerade wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hat, wo man sich wundert, warum der Lauf, warum fühlt sich das alles so schwer an und warum ist es so anstrengend, weil je nachdem, was man vorher gegessen hat, der Körper ja damit beschäftigt ist, das zu verdauen. Und dann haben wir wieder dieses Blutproblem. Wir haben einfach nicht genug Blut, dann hat der Körper halt kein Blut, um die Muskeln zu versorgen. Und dann fühlt sich alles schwerer an und geht halt nicht voran. Deswegen ist es halt auch wichtig, nicht nur scheinbar irgendwelche Energie zu sich zu nehmen, sondern dann vielleicht halt auch zu gucken und zu lernen, was ist jetzt das Gute? was Leichtes vorher. Man kann ja, und das ist auch zum Beispiel morgens, wenn man eine Trainingseinheit machen möchte, die vielleicht eher den Fettstoffwechsel trainiert, die man aber nicht ganz nüchtern machen möchte, da ist zum Beispiel eine Banane oder eine halbe Banane ganz gut. Manche Leute machen da auch noch mal ein Erdnussbutter oder Mandelmus drauf oder so. Das ist eine Kleinigkeit, die dann nicht so schwer im Magen liegt, die aber schon mal für Energie sorgt. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, da kann man drüber stolpern und sich das Training unnötig schwer machen.
Definitiv, ja. Ja.
Ja, also ich kann da auch nur aus eigener Erfahrung von berichten, was ich da alles früher falsch gemacht habe, eben direkt vor dem Wettkampf irgendwie so einen komischen Kohlsalat zu essen. Das war total kontraproduktiv. und ja, ich bin zum Teil auch immer noch am Experimentieren, je nachdem zu welcher Tageszeit ich auch Trainingseinheiten mache. Muss ich auch ganz anders mich ernähren vorher. Also ich bin zum Beispiel auch so eine Kandidatin, wenn ich irgendwie erst eine Stunde vor dem Schwimmen was gegessen habe, dann fühle ich mich so träge und dann geht es auch nicht gut. Dann kommt es mir schon halt wieder hoch.
Wir haben hier, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was tatsächlich, das muss ich mal auf meine Liste in meinem Kopf mit dazufügen, dass ich das in Zukunft auch nicht vergesse. Weil du bringst mich gerade auf ein ganz wichtiges Thema, was gar nicht jetzt damit zu tun hat, ist das schwerverdaulich, nicht schwerverdaulich etc. Ich glaube, eine große Fehlerquelle, mir ist die bekannt, ich habe da aber nie drüber nachgedacht, da auch mal drüber zu sprechen. Man tut sich natürlich keinen Gefallen und wir Menschen sind, das ist auch nachgewiesen, wir können 100 Probanden nehmen und den 100 Mal das gleiche Essen geben. Der Blutzuckerverlauf wird 100 Mal unterschiedlich aussehen.
Ja.
So, und ein großes Problem kann tatsächlich sein, ich stelle mir jetzt gerade jemanden vor, der nimmt, weil es eben nicht ballaststoffreich ist, der nimmt ein weißes Brötchen, eine Marmelade hoch angereichert mit Zucker, isst das eine Stunde vorher und steht am Start und kommt genau dann in die Unterzuckerung rein.
Ja.
Das heißt, worüber man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte, ist, wie stark bin ich, ich sage mal, reagiere ich auf Einfachzucker, einfach, also Mono- und Disaccharide nennt man sie ja auch, wie stark komme ich dann auch in eine Unterzuckerung rein, auch im Alltag?
Ja.
Und wenn ich jemand bin, der da sehr stark drauf reagiert, dann sollte ich tunlichst natürlich morgens im Frühstück genau die Sachen weglassen und dann wirklich irgendwas Langkettiges zu sich nehmen. Also Dinge, die eben anders verstoffwechselt werden und die der richtige Ausdruck dafür wäre, niedrigeren glykämischen Index haben.
Ja.
Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich kenne Leute, sage ich ganz offen, die können auch morgens eine Stunde vorher einen Liter Cola trinken. Das interessiert auch den Blutzucker von diesem Athleten nicht. Es gibt alle Extreme so.
Ja,
deswegen
ja.
sage ich, auch da sind wir unterschiedlich. Aber ich glaube, es geht eben nicht nur darum, wie schwer liegt etwas im Magen, sondern vor allen Dingen auch um diese Zuckerproblematik. Und mit der Zuckerproblematik, das ist eigentlich eine schöne Überleitung in das nächste Thema, nämlich in das letzte Thema, in die Diäten, in die Insulingeschichte und was da alles dran hängt. Und einfach Zucker, deswegen haben wir jetzt zum Beispiel in unseren Produkten, wir würden kein Gel rausbringen, was jetzt nur oder einfach Mono- und Disaccharide enthält. Weil das Risiko, dass ich ein Gel zu mir führe und dann an der Verpflegungsstation oder im Training kein weiteres dabei habe und dann jemand von der Sorte Mensch bin, der da sehr empfindlich drauf ist, ich komme dann in eine Unterzuckerung rein. Und das ist wirklich eine Unterzuckerung beim Sport, ist richtig, sorry für den Ausdruck, Kacke.
Ja,
die
ja,
will
ja.
ich nicht haben.
Ja,
so,
ja.
Und das ist so der entscheidende Punkt, warum wir ja auch, ich sage mal, unseren Kohlenhydrat, wir haben zig verschiedene Kohlenhydratmischungen in den Produkten, ganz mit Fruktose, ohne Fruktose, etc., etc., will ich hier gar nicht ausführen, aber wir haben immer einen Hauptanteil Maltodextrin drin, was eben einfach ein langkettiges Kohlenhydratpolymer ist. Und eben Energie auch länger abgibt. Aber also wie gesagt, diese Zuckergeschichte morgens beim Frühstück ist, glaube ich, für viele vielleicht nochmal so ein Hinweis drauf zu achten. Nicht, dass ich, weil das ist schade. Ich stehe am Start und mein Blutzucker geht gerade in die Knie.
Ja.
Das ist genau das, was ich nicht brauche.
Ja, ich glaube, ein gutes Indiz, dass so Otto Normalverbraucher im Alltag da gut wahrnehmen kann, so war es jedenfalls bei mir früher, wenn ich in der Mittagspause quasi nach einem halben Tag Arbeit irgendwie in diese Richtung gegessen habe. Irgendein Gericht mit vielen Nudeln oder, keine Ahnung, zwei Brötchen mit irgendwas. Wenn ich danach Oder bei mir war es dann so, ich bin danach immer extrem müde gewesen. So dieses klassische Mittagstief, das nicht daher kam, dass ich zu viel gearbeitet habe und deswegen müde war, sondern das war genau diese Zuckergeschichte. Da ist halt quasi der Blutzucker dann so in den Keller gerauscht, dass ich halt einfach nur fertig war.
Ja. So. Kommen wir an den Punkt, weil ich glaube, also ich höre immer, wenn ich das mal erkläre, sind immer viele sehr dankbar dafür. Ich erkläre es mal kurz, 2 Minuten braucht es nur. Wir haben ja im Grunde genommen eine riesengroße Geschichte für unser Gesundheitssystem, eigentlich auch für die Menschen, dass wir extrem viele Diabetiker Typ 2 haben.
Ja.
Typ 1 ist wirklich, hat nichts mit Ernährung, Ernährungsgewohnheiten etc. zu tun. Das ist dann wirklich, wenn die Bauchspeicheldrüse aus anderen Gründen den Geist aufgibt, also sprich kein Insulin mehr produziert.
Ja.
Typ 2 ist in den meisten Fällen selbst herbeigeführt. Wie entsteht das? So, wir haben, und wenn man mal zurückgeht, vor Tausenden von Jahren, da wäre es noch so gewesen, das ist jetzt das alte, ich höre immer chauvinistische Weltbild, da wäre Lotte in der Höhle gesessen, hätte das Feuer am Laufen gehalten und Josh, du wärst draußen mit Pfeil und Bogen dem Essen hinterhergelaufen. So, jetzt mal überspitzt ausgedrückt. Mhm. Es gab nicht Essen zu jeder Zeit, es gab vor allen Dingen auch nur natürliches Essen, das musste man nämlich sammeln oder jagen, etc. Das heißt, wir sind dem Essen hinterhergelaufen. Heute ist es so, das Essen läuft uns hinterher, weil wir an jeder verdammten Ecke das Essen vorfinden.
Ja.
So, und das Problem wäre ja gar nicht, wenn das alles gesundes Essen wäre. Das Problem ist, dass wir extrem hohe Zuckeranteile und vor allen Dingen Einfachzuckeranteile da drin haben. Stellt euch nur so ein Kühlregal in der Tankstelle vor an den Getränken. Wie viel von diesen Getränken eigentlich alle nicht gesund sind und große Mengen an Glucose oder Fructose enthalten. Und das ist eine Katastrophe so. Und wozu führt das? Jetzt sind wir nämlich nochmal bei dem Thema Unterzuckerung. Wenn ich einen Einfachzucker oder Zweifachzucker zu mir nehme, dann, das ist leider so, dann sondert unsere Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ab als eigentlich notwendig. Das Insulin ist ein körpereigenes Hormon, das eben auch ein Transporteur ist, sage ich mal, die Körperzelltüren öffnet, um eben auch die Energie in die Zellen zu bringen. So, wenn ich jetzt mehr Insulin ausschütte, als ich benötige, ist nach dem Verzehr von Einfach- und Zweifachzucker eben, geht mein Blutzucker nach unten. Und bei vielen Menschen führt das auch im Alltag zu diesem, ich nenne es mal Carbo-Graving-Syndrome. Das heißt, ich nach 2 Stunden brauche ich schon wieder einen Keks, dies essen und jenes essen und viel Zucker auf meinen Cappuccino. So. Und wenn ich das den ganzen Tag mache und diese Riesenspitzen habe, immer wieder Blutzucker geht hoch, Insulin schießt raus, dann komme ich wieder in die Unterzuckerung, schon fange ich wieder an, was zu essen etc., dann führt das dazu, dass unsere Bauchspeicheldrüse über den Tag ja sehr, sehr viel Insulin produziert und die Zellen werden irgendwann immer insulinresistenter. So, und die Bauchspeicheldrüse reagiert und so, muss man ein bisschen mehr produzieren. Aber irgendwann sagt auch die Bauchspeicheldrüse, ich mag nicht mehr. So, und das ist genau das, was wir hier erleben. Und wenn man mal schaut, die Zahl schwankt, aber mit Dunkelziffer eingerechnet, also das, was wir an Prädiabetikern, an Typ-2-Diabetes haben, mit den jetzt festgestellten Typ-2-Diabetikern, wir reden über knapp 17 Millionen Menschen nur in Deutschland.
Ja.
So, und das sind diese Mengen an Einfachzucker in zu vielen Grundnahrungsmitteln. Und auch ein weißes Brötchen wird schon über unseren Speichel im Grunde genommen zu einem Einfachzucker.
Ja.
Das ist einfach ein Riesenthema. Jetzt ist es das Blöde für uns Athleten, ist, wir brauchen aber einen Teil Einfachzucker für uns Sportler. Also dass ein Ausdauersportler Diabetiker Typ 2 wird, ist fast ausgeschlossen. Also wenn die Athletin oder der Athlet vernünftig trainiert und viel auch zu sich nimmt, ist einfach schon der Grundumsatz und das, was wir eben auch benötigen, das wird in der Regel nicht passieren. Oder ich kenne kaum jemanden, so will ich das mal ausdrücken. Aber im Allgemeinen draußen ist das wichtig. So, und warum habe ich das jetzt ausgeführt? Das Spannende ist bei dieser ganzen Geschichte, dass das Insulin, was eben in der Bauchspeicheldrüse hergestellt wird, extrem wichtig ist zwar, die Zelltüren zu öffnen, aber man weiß auch, gewisse Mengen an Insulin im Körper stoppen die Fettverbrennung.
Ja.
So, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, den wir ins richtige Schloss stecken müssen als Athletin oder Athlet, wenn es darum geht, dass wir unser Leistungsgewicht verbessern wollen. Weil wir haben einen Riesenvorteil gegenüber allen Nicht-Sportler und Sportlerinnen. Weil wir haben ja die Möglichkeit, viel mehr Kilokalorien pro Tag zu verbrauchen über unser Training und über unsere Wettkämpfe. So, und das Einzige, was wir eigentlich machen müssen, ist, unseren Blutzucker möglichst konstant halten und am Tag ein Delta aufzubauen. Das heißt, ich sage jetzt mal, ich verbrenne 4000 und nehme nur 2000 zu mir, 2500. So, und in dem Moment, wo ich den Blutzucker konstant habe und auch meine Fettverbrennung als Ausdauersportlerin oder Sportler trainiert habe, werden ganz selektiv die Fette auch dann verbrannt.
Ja.
Das heißt, der Schlüssel für den Erfolg, für einen Sportler, eine erfolgreiche Diät zu machen, ist ja viel, viel einfacher als für einen Nicht-Sportler oder Sportlerin. So, und da vielleicht auch gleich den Begriff des Jojo-Effekts, weil viele reden immer davon, ja, Jojo, ich wissen aber gar nicht, was das eigentlich ist. Das ist auch sehr, sehr einfach erklärt, wenn man sich mit diesen Zusammenhängen auseinandersetzt. Wenn ich eine falsche Diät mache, dann fängt der Körper genau das, was ihr vorhin auch schon erwähnt habt, an, die eigenen körpereigenen Proteine in Energie umzuwandeln. Und das sind auch unsere Muskeln. Was
Ja.
passiert, wenn ich Muskeln verbrenne? Mein Grundumsatz, also das, was ich ohne körperliche Betätigung brauche, sinkt.
Ja.
Das heißt, wenn ich also eine schlechte Diät mache, Körpermasse in Form von Muskeln verliere und vielleicht von 1600 nur auf 1300 Kilokalorien hinterher im Grundumsatz bin, oder sagen wir mal 2000 als Mann, man redet ja eigentlich bei 2000 Kilokalorien als Mann, und ich senke den Grundumsatz auf 1600 Kilokalorien ab und esse dann aber nach der Diät wieder so wie vorher und ich habe wieder meine 2000 Kilokalorien am Tag, ja, dann nehme ich natürlich zu. Das heißt, das ist im Grunde genommen, ist das alles nicht kompliziert. Und wenn wir es schaffen, als Athleten unseren Blutzucker sehr konstant zu halten, und da kann man sich aus meiner Sicht sehr gut auch selber überprüfen. Das geht nicht bei allen. Ich bin jetzt zum Beispiel, es ist 12:02 Uhr, zeigt meine Uhr. Ich habe noch nichts gegessen. So, und das kann gut sein, je nachdem, wie lange wir hier noch machen. Das kann auch mal bei mir bis heute Abend so sein. Ich kann das locker durchziehen. Meine Fettverbrennung funktioniert. Also ich, alles top. Leberglykogen habe ich gestern aufgefüllt. Also das reicht auch noch, um mein Gehirn da oben laufen zu lassen. Alles prima. Und das sind so Geschichten. Jemand, der, es gibt ja auch unter den Athleten, gerade im Hobbybereich, gibt es tatsächlich, ich nenne sie immer Zuckerjunkies. Man darf ja heute auch offiziell sagen, Zucker ist eine Droge.
Ja, du
Man
hattest
darf.
da schon mal Probleme in der Vergangenheit, dass du
Oh
gesagt hast,
ja.
Zucker ist ungesund.
Nicht nur das, also da wollen wir jetzt gar nicht, aber heute darf man Zucker als Droge benennen. Es gibt auch unter den Amateurathleten, die vielleicht nicht so viel trainieren, dann auch welche, die wirklich alle 2 Stunden den Hieb nach was Süßen haben. Und man muss aus dieser Zuckerspirale raus. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und das ist ja, das Interessante ist auch, dass alle immer das Gleiche berichten. Wenn man erstmal aus dieser Spirale ausgebrochen ist, hat man irgendwann gar nicht mehr auch Lust auf die süßen Sachen. Dann kommt
Ja.
auf mal der Hieb auf was Pikantes, auf was Scharfes, auf was Salziges etc. Also, aber das ist ein Riesenthema für sich. Da kann man eigentlich auch noch mal Stunden drüber
Ja,
reden.
pass
Wir
auf.
wollen das hier heute nicht zu weit ausweiten, um Gottes
Ja,
Willen.
pass
Hilfe.
auf. Ich hab zwei Anmerkungen. Das eine ist tatsächlich, weil du ja die quasi die Urzeitmenschen schon angesprochen hast. Tatsächlich kommt es daher, dass man kennt es ja jedenfalls hier in diesen Breitengraden im Herbst sind die Früchte quasi reif. Und dann sind sie ja meistens sehr süß. Und unser Körper hat quasi diese Sucht nach diesem Süßen entwickelt, dass wir eben im Herbst vor dem Winter, der für uns damals einfach auch genauso hart war, wie das jetzt für Tiere heutzutage noch so ist, hat uns dazu gebracht, süße Beeren und alles, was wir an süßem Obst bekommen haben, so viel wie möglich zu essen. Weil nämlich, und das ist ja auch so eine Sache, wenn wir zu viel Kohlenhydrate haben, macht der Körper einfach Fett daraus. Das heißt, wir haben uns im Herbst über diese, wir finden diesen Zucker so geil, Fettpolster angefressen, um über den Winter zu kommen. Und eigentlich funktioniert der Körper heutzutage immer noch genauso. Nur sind es halt nicht mehr die Beeren, sondern es ist halt der Süßkram in der Tankstelle und es ist halt nicht September, sondern es ist Februar. So, und das ist dann das ganze Jahr über so, aber der Körper funktioniert halt immer noch so wie früher. Und das sorgt eben dann auch gerne dafür, dass Leute zu viel davon essen, weil es eben auch überall drin ist und das so ein Urinstinkt von uns anspricht. Und die andere Sache ist aber auch, es ist tatsächlich schon auch möglich, dass jemand auch, der viel Sport treibt, wenn er außerhalb vom Sport den ganzen Tag über diesen Zucker isst, dass auch da eine Fettleber entstehen kann, die man ja
Fettleber,
vom Alkohol her kennt. Und man dann eben auch, also vielleicht kein Diabetes entwickelt, aber unter Umständen auch in den Prädiabetes reinrutscht, je nachdem auch wie alt man ist. Ich glaube, wenn man halt 19 ist und man macht das, ist das, kann der Körper das meistens noch besser ab, wenn man jetzt, sagen wir mal, so angehender Profiathlet ist. Aber wenn man halt 40 ist und der Körper nicht mehr ganz so gut läuft, dann ist es halt eher ein Problem. Und deswegen, das ist ja auch das.
Ich bin
Ja,
58.
ich weiß auch, wovon ich rede. Also ich darf.
Ich bin fein
Ja,
raus.
Lotte ist halt raus. Es ist tatsächlich so, dass man da schon dann auch unterscheiden sollte zwischen der Ernährung nach dem Training im Alltag, die Kohlenhydrate, du
Ja.
hast ja gerade auch angesprochen, dann lieber mehrkettig zum Frühstück, und das, was man im Wettkampf oder in den Trainingseinheiten zu sich nimmt.
Definitiv.
Aber du hast recht, da kommen wir tatsächlich dann in auch die Ernährung im Alltag rein und ganz grundsätzliche Dinge. Und das würde heute, glaube ich, den Rahmen sprengen.
Ja,
Ja,
ja.
ich glaube auch, wir haben jetzt schon fast über anderthalb
Ja,
Stunden. Wir
ja.
müssen den
Wow.
Sack langsam zumachen. Und wir haben
Ja.
jetzt auch alle unsere Hörerinnen und Hörer bombardiert mit allen möglichen Fakten.
Ja.
Also ich würde tatsächlich dafür plädieren, wenn du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, jetzt Fragen hast,
Ja,
irgendwas
bitte.
unklar ist oder du eher verwirrt aus dieser Podcast-Folge rausgehst, dann bitte, bitte schreib uns noch
Ja.
deine Fragen und Anmerkungen. Wir gehen da auch gerne nochmal drauf ein.
Ja.
Also es ist uns natürlich ein Anliegen, dass du hinterher schlauer bist und weißt, wie du es machen sollst und
Ja.
nicht, dass du jetzt denkst, oh, keine Ahnung,
Ja,
was wir da geredet haben, glykämischer Index und Natrium, Magnesium, ich habe keine, also so.
wir sind ja dazu da, Fragen zu beantworten. Und wenn jetzt mehr aufgekommen sind, dann bitte die Fragen zu uns. Wir klären das in einer Folge.
Genau, also das nur noch mal so
Am
zum
Rande.
Schluss. Ich denke, wir haben jetzt aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Fehler behandelt und
Ja,
besprochen
das glaube ich
und
auch.
sind da auch ein bisschen tiefer in die Materie gegangen. Zum Teil, ich würde sagen, ja, war auf jeden Fall sehr umfassend. Und wie gesagt, wenn da noch irgendwas offen sein sollte, einfach schreiben.
Crashkurs Ernährung heute.
Verpflegung,
Ja,
Verpflegung.
Verpflegung. Ja, du hast recht. Ernährung ist ja das, wo wir gerade immer so ein bisschen dran vorbeischrammen. Verpflegung. Schön, dass du da warst, Roger. Hat uns echt gefreut, da auch deine Seite mitzubekommen. Ist immer schön, wenn man da ja mehrere Sichtweisen bekommt und dann auch gegenseitig sich noch vielleicht die ein oder andere Idee in den Kopf pflanzt, über die wir dann in Zukunft brüten können.
Ja,
Ja.
aber sehr, sehr schön. Hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ist sowieso ein Thema, was mich natürlich extrem verfolgt und auch begeistert.
Ja.
Aber das auch mit euch beiden ist das immer ein Genuss.
Ja, und es ist einfach auch extrem wichtig, weil ich glaube, man kann durch die Ernährung viel mehr rausholen als über ein super teures Carbonrad oder die besten Laufschuhe. Und deswegen
Definitiv.
ist es auch
Bei
wichtig.
vielen Amateurathletinnen und Athleten ist das auf jeden Fall so, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, also wenn Fragen da sind, an uns. Ansonsten, Roger, sagen wir Tschüss, bedanken uns, dass du da warst und freuen uns aufs nächste Mal.
So sehe ich das auch. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.